Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ab Freitag spielt die NBA wieder, also mehr oder weniger zumindest. Wir haben Preseason, es geht los, die Media Days waren jetzt, wir haben neues Futter, wir haben Spieler gesehen, die wir seit Wochen nicht gesehen hatten und alles ist natürlich neu. Die WNBA steckt mitten in den Playoffs, Leonie Fiebig und Niara Sabali stehen kurz vor dem Einzug in die Finals, die Vorfreude steigt. Und nachdem wir jetzt alles sortiert haben, worauf wir uns freuen, auf die Conferences, schauen wir jetzt, auf welche Spiele wir uns freuen und starten natürlich im Osten, weil dort spielen die interessantesten Teams, die besten Teams und überhaupt Teams, die sich nur über Competitive und neue Dinge definieren und deswegen wird es interessant. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der im Falle der Celtics sicherlich niemals ungebührlich homerische.
Ohne Frags.
Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Ich habe es einfach mal gesagt.
Das Lustige ist, wir haben einen Fehler der Datenübertragung. Deswegen habe ich das Wort gar nicht gehört. Ich habe nur so gehört und dann ist es irgendwie stecken geblieben. Deswegen.
Es kommt direkt aus Springfield, homerisch.
Ah, okay, ja, das ist gut.
Das ist gut, ne? So, mal gucken, ob der Duden anruft und sagt, das war eine Frechheit oder ob er uns einfach gewähren lässt und wir vielleicht einen Eintrag bekommen.
Du, Goethe hat auch reihenweise Wörter erfunden.
Eben.
Und den feiern sie ja alle.
Eben. Und ich sehe uns auch so in direkter Blutlinie eigentlich. Absolut. Zu Goethe. Also ich denke mal, da
ist manche mehr als andere, aber
ja. Ja, so ist das, so ist das. Bevor wir mit diversen Dingen starten, wie gesagt, Players to Watch im Osten, plus dann natürlich schauen wir mal ganz kurz auf den Media Day, was da so passiert ist. Ganz kurz, Rest in Peace an Dikembe Mutombo, würde ich sagen. Ist Anfang der Woche verstorben, nach 2 Jahren Hirntumor. 58 Jahre nur alt geworden und es war schon irgendwie so ein bisschen bewegend zu sehen, welche Reaktionen das ausgelöst hat. Also ich habe kurz eine Pressekonferenz von Masai Ujiri gesehen, der wirklich, ja, halt, also bei der man richtig gesehen hat, also wie nah es geht und er hat wirklich so ein bisschen nach außen gekehrt, die ganze Sache. Auch Vincent Kompany, der auch kongolesische Wurzeln hat, der noch gesagt hat, was die Dikembe Mutombo bedeutet hat und so, und dann sich dann nochmal so bewusst zu machen, was er über die Jahre auch so abseits des Feldes so gemacht hat und wie er sich gegeben hat und was er eigentlich ja einfach für ein sensationeller Typ war, war in der Trauer des Momentes, in der Traurigkeit des Moments schon irgendwie auch nochmal ein schöner Punkt irgendwie oder so ein schöner Randaspekt.
Ja, absolut. Also ich habe ihn selber auch ein paar Mal halt so im Zuge von so NBA Global Games erlebt, weil er da halt relativ häufig dann irgendwie so als Botschafter mit dabei gewesen ist. Und also auch wenn ich ihn selber irgendwie nur mal ganz, ganz kurz gesprochen habe, was halt irgendwie mal so aufgefallen ist, dass der Typ halt also eine positive Aura hatte. Dem sind halt irgendwie, also immer wenn der irgendwo ankam, dann hat man ihn meistens halt schon gehört, weil also diese Stimme, auch oft diese Lache, hat man halt schon von ziemlich weitem wahrgenommen. Und es sind halt immer Leute irgendwie, also er hat Leute angezogen. Und er hat dann halt auch eigentlich, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, immer Zeit gehabt, um sich dann auch mit den Leuten zu unterhalten. Weil immer so eine total freundliche, offene Person. Und also ich meine, man kann es ja echt nur nochmal betonen irgendwie über das, wie sich es jetzt über die letzten Tage auch gezeigt hat, dass halt wirklich diese universelle Liebe, die ihm irgendwie zugeflogen ist, die kommt halt aus gutem Grund. Also der hat halt einfach wirklich einen total positiven Einfluss auf ganz viele Menschen gehabt und also auf seine Heimat sowieso, aber auch grundsätzlich halt auf alle möglichen Leute, mit denen er irgendwie in Kontakt gekommen ist über sein Leben. Und also der hinterlässt auf jeden Fall eine krasse Lücke.
Auf jeden Fall sehr, sehr warme, herzliche Persönlichkeit irgendwie gewesen. Und ja, viele Dinge getan, viele Dinge angeschoben. Schön, dass er da war, würde ich sagen.
Ja.
Es ist immer ein bisschen schwierig, dann irgendwie so einen Bogen zu spannen zu aktuellen Themen. Vielleicht machen wir einfach einen Cut und gehen weiter und sprechen kurz, ganz kurz über die Media. Ich meine, so viel Neues kommt ja nicht bei rum. Ein paar Dinge, also es ging ja schon letzte Woche los mit den Teams, die nach Abu Dhabi reisen. Jetzt kamen irgendwie neue Geschichten. Es ist tatsächlich, große Themen sind natürlich immer so die Physis unterschiedlicher Spieler. Wer ist breiter geworden, wer schmaler? Auffällig war, dass Luca schmaler geworden ist, dass auch Joel Embiid schmaler geworden ist, der irgendwie, ich glaube, zweistellige Kilos abgenommen hat. Interessant, fand ich auch interessant im Vergleich zu Olympia, weil Olympia ist jetzt, also Playoff aus, ja, aber Olympia ist noch nicht so lang her, ne?
Ja, Er hat, glaube ich, gesagt, er hat 30 Pfund abgenommen.
Ja.
Das ist halt so ein Media Day Klassiker.
Ja. Und er will noch mehr abnehmen, hat er gesagt.
Ja. Bald ist er, kann man ihn faxen.
Bald ist er schmaler als Nick Claxton.
Dann, genau, ja. Das ist das Ziel. Nick Claxton.
Joel Embiid hat schon mal
über den ganzen Sommer hat sich ein Ziel gesetzt. Wie kann ich wie Nick Claxton werden?
Ja.
Und alles dafür in die Wege geleitet.
Ja. Und er scheint auf einem guten Weg zu sein. Nein, ich meine, es ist ja, mal grundsätzlich ist das ja, ergibt das ja Sinn. Weil jemand, der oft verletzt ist, dessen Gelenke Probleme haben, ist es ja, wenn dieser jemand leichter wird, ist das tendenziell mal für die Gelenke kein Fehler. Also von daher mal schauen, ob das jetzt irgendwie das Ding wird. Ich fand schon, im Zuge dessen fand ich schon so seine Aussagen im Sinne von, alles ist, also es braucht nichts dieses Jahr, keine Aussage, kein All-NBA, kein MVP, gar nichts, sondern ich muss zu den Playoffs fit sein. Und das ist schon, also wir haben ja schon letztes Jahr drüber so ein bisschen spekuliert, ob es nach dem ersten MVP so sein könnte. Dann hat er irgendwie losgelegt, als hätte er noch nie irgendwas gewonnen an individuellen Auszeichnungen und war zu den Playoffs, oder wie gesagt, dann gab es ja die große Verletzung, haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber so das jetzt irgendwie zu artikulieren und vielleicht auch wirklich dann so halt mit dieser Einstellung in die Saison zu gehen, ergibt ja in meinen Augen maximal Sinn, weil das ist ja das, worauf es im Endeffekt ankommt, ne? Also dass du dass die Sixers, dass du in Playoffs alle fit sind. Und deshalb, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich finde den Ansatz positiv.
Ja, ich meine, es ist halt auch ein bisschen offensichtlich, ne? Also deswegen ist gut, dass er es sagt, ist gut, dass ihm das auch vielleicht kommuniziert wurde, und wenn er es jetzt glaubt, dann glaube ich es ihm auch. Mal gucken, wie die Saison dann wird, aber es ist auf jeden Fall die richtige Mentalität, weil, ja. Also, wie du schon gesagt hast, es geht ja nicht mehr um irgendwas anderes. Die anderen Sachen hat er ja schon geschafft und die Eben. Braucht er ja. Also natürlich ist cool, am Ende 10 MVP-Awards zu haben, aber wenn du dann immer in der ersten Playoff-Runde rausfliegst, ist halt nicht ganz so cool. Deswegen, es geht halt jetzt um andere Sachen und es ist gut, wenn er das versteht oder verstanden
hat. So sieht's aus. Lässt noch ein bisschen mehr hoffen, mit Blick auf die Saison des Sixers und auch mit Blick auf die Spannung im Osten natürlich. Also könnte richtig cool werden hinten raus. Was natürlich aber alles überstrahlt im Endeffekt sind natürlich die Chicago Bulls. Alles neu, Lonzo zurück und so. Und sie haben...
Ich meine, das ist ja wirklich eine Nachricht.
Dass Lonzo zurück ist, meinst du?
Ja.
Ja,
das ist ja cool.
Eine Nachricht.
Also, wenn es stimmt, ist cool.
Ja, aber es ist, also, ich meine, er macht noch nicht alles mit. Also, er macht schon teilweise Full Contact, aber auch noch ein bisschen für sich. Und es ist halt, das Ding ist halt, sie wissen ja gar nicht, wie sein Knie reagiert. Also, es ist halt jetzt, ich glaube, jetzt die Updates werden jetzt halt tatsächlich interessant. Okay, kann er sozusagen die Intensität steigern? Oder muss er jetzt schon zurückfahren? Wie viel geht? Also, er hat ja auch schon gesagt, Back-to-Backs wird es für ihn nicht geben in der kommenden Saison. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also keine Ahnung, hoffen braucht man sich ja im Endeffekt nichts. Also 2,5 Jahre und eine Verletzung, die theoretisch auch das Karriereende bedeuten könnte, da braucht man sich jetzt nicht vorstellen, okay, der kommt jetzt rein und knüpft da an, wo er damals aufgehört hat. Ich find's einfach schön, dass er wieder zurück ist. Paddy Dubs, auch sehr wichtig, kann auch mehr oder weniger alles mitmachen. Es gab mal kurz die Nachricht, es hätte ein Setback gegeben. Er sagt, jetzt gab es kein Setback mehr. Also er ist wohl irgendwie, also ich weiß jetzt nicht genau, ne, nach seiner OP, wie es, also es wurde nicht ganz klar, ob er meint, es gab überhaupt kein Setback oder es gab kein Setback mehr nach dem Setback, über das Donald Mavery von The Athletic berichtet hat. Von daher noch nicht
klar. Das fällt mir jetzt ganz stark vom Herzen, dass es kein Setback gegeben hat bei Paddy Dubs.
Also genau. Aber es ist Paddy Dubs, ne? Most Improved Player 2025. Hier habt ihr es wie immer zuerst gehört. Bitte ist dagegen.
Aber nicht zum ersten Mal.
Nicht zum ersten Mal. Ihr werdet so lange hören, bis es passiert ist. Speak it into existence. Und wahrscheinlich noch im Jahre 2045, wenn Patrick Williams lang nicht mehr in der NBA spielt. Bitte natürlich, dass Josh Giddey sich, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Aktion bei Olympia tatsächlich irgendwas im Fuß gerissen hat. Und damit, ja, also auch sehr langsam rangeführt werden muss, ist natürlich jetzt nicht ganz optimal für ein Training Camp, wo du, also wenn der Spieler, der viele Zügel in der Hand halten soll, jetzt nicht spielt. Aber das hält die Bulls natürlich nicht davon ab, sehr optimistisch und positiv in die neue Saison zu blicken. Arturas Canisovas hat zwar gesagt, es gibt noch diverse unbeantwortete Fragen. Ich glaube, da ist er nicht alleine. Aber es gibt ein neues Buzzword. Also es gibt, wir haben ja schon competitive gesprochen, weil competitive war das letzte. Es gab zwischendrin noch eins. Und jetzt ist es Integrity of the Game.
Oh,
Gott. Das ist das Neue. Ja, also im Sinne, ne, übersetzt, wir tanken natürlich nicht, es geht nicht darum, sondern wir wollen die Integrität des Spiels wahren und geben alles. Und wenn wir am Ende einen Draftpick verlieren, ist das auch egal.
Weil das ist ja mal gar nicht dick aufgetragen.
Nee, ne? Integrity of the Kansas. Und es kam auch, also sowohl Billy Donovan als auch Kani Sowas haben das mehrfach, haben, glaube ich, sogar mehrfach das Wort in den Mund genommen.
Ja, klasse. Mhm. Vielleicht wird es auch der Playoff-Slogan oder der Playoff-Hashtag, wobei sie wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen, aber sonst vielleicht ist es halt der Play-In-Hashtag.
Wenn sie das integerste Team sind, vielleicht kommen sie in die Playoffs.
Ja, minimal sperrig. Und auch, ja, wie gesagt, ein bisschen dick aufgetragen.
Ja, aber
ne? Warum nicht?
Ja,
wenn ich meine, früher bei Werder unter Thomas Schafer ist immer nur Dinge anbieten, was auch nicht schlecht ist.
Das ist auch nicht schlecht. Das ist vielleicht das Nächste dann. Wenn Integrität sich ein bisschen abgelutscht hat und abgenutzt hat, dann kommen vielleicht Dinge anbieten.
Ja.
Oder doing things.
Für das Besondere stehen.
Ja. Na gut. Wir sind gespannt. Ja. Sonst, ich weiß gar nicht, Kawhi natürlich noch, seine Entzündung im Knie, dass die ihn wohl Zeit seiner Karriere begleiten könnte, dass man sehr vorsichtig ist, aber dass er auch sich positiv angehört. Gut, Kawhi, ne? Und so, aber dass man es managen kann. Man muss es wohl managen, also aber dass man es managen kann. Ist ein Ding. Dass Jimmy Butler, selbst bei Jimmy Butler bin ich nicht davon ausgegangen, dass er Pat Riley widerspricht. Du?
Nö.
Also, nee. Er hat gesagt, ich höre ihm zu, ich sehe, was er meint, ich werde so viele Spiele wie möglich spielen und ich fand noch ganz interessant, so mit seiner Verlängerung, Trade-Forderung, so darauf angesprochen, dass er dann so gesagt hat, so, nee, alles gut, Verlängerungen sind auch nur ein paar Dollar. Aus seiner Perspektive, ich bin zufrieden, ich habe genug verdient. So, das fand ich mal einen ganz schönen Satz für jemanden, der tatsächlich zig Millionen verdient hat.
Ja, und auch für die nächste Saison auch noch eine Option über 52 Millionen.
Genau. Also, es ist jetzt, genau,
er wird nicht am Hungertuch nagen.
So ist es. Aber es ist, ich finde, ich mag es immer, wenn jemand mal so diese Perspektive einnimmt. Also ja, eigentlich, ne, dieses, weil ich habe es ja schon oft gesagt, dieses immer mehr irgendwie, ich verstehe es dann immer nicht ganz. Vielleicht muss
der wird ja, der wird ja jetzt auch Netflix-Superstar, das wird er auch nicht kostenlos machen.
Korrekt.
Und hat sein Kaffee-Business. Ja. Er nimmt ja $20 für einen Pott Kaffee, von daher.
Ist es so?
Der hat ja andere Einnahmequellen. Ich weiß nicht genau, aber ich hatte irgendwann mal so einen Preis gesehen, wo ich dachte, das ist ja schon der teuerste Kaffee, von dem ich je gehört habe. Aber vielleicht ist es ja auch der beste Kaffee, von dem ich je gehört habe. Enttäuschend fand ich bei Butler bloß, dass er halt mit einer normalen Frisur.
Ja, stimmt.
Weil das eigentlich jetzt schon ein bisschen Media Day Klassiker war, dass er sich halt irgendwas überlegt. Und leider gibt es davon keine Fortsetzung.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch so eine Spätauswirkung von Rileys Aussagen war. So,
ja, kann ja schon sein.
So kein Quatsch dieses Jahr, sondern Focus.
Aber das nehme ich Riley dann übel.
Stimmt.
Dann das hat mich während der Saison schon immer ein bisschen erfreut, wenn man so ja, stimmt. Wenn man so gesehen hat, okay, National TV Schedule, die Heat spielen, okay, Emo Jimmy.
Ja.
Das war schon witzig, aber naja.
Das Problem war, dass Jimmy halt so oft verletzt war, deswegen war dann halt irgendwann mal Hero oder Adebayo drin.
Stimmt, war er einfach gar nicht drauf.
Also er hätte einfach auf Riley hören sollen, im Sinne von, er macht so viele Spiele wie möglich und halt eine coole Frisur bieten. Weil dann hätten wir das volle Programm gehabt.
Ja.
Aber wenn er schon mal viel spielt, ist ja gut. Das ist die Hauptsache. Ansonsten, irgendwas, was ich vergessen habe, was du noch gehört hast, was du gesehen hast, wo du gesagt hast, wow.
Nee, ich muss auch gestehen, dass ich meine Media Day Exposure versuche zu managen, wie Kawhi sein Knie managt, weil es ist halt schon einfach auch ein gewisses Bullshit-Bingo. So, alle Teams erzählen immer, ja, wir wollen schneller spielen, ja.
Und schöner.
Cool.
Und
ja, besser. Wir wollen auch noch mehr Dreier nehmen. Ah, cool.
Die Lakers auch übrigens.
Ich bin leichter, ich bin schwerer, ne, unsere Ziele, so, wow, wir werden competitive. Ist mir das alles egal. Ja. Ich will eigentlich nur sehen, dass es losgeht, dass die Leute in Wirklichkeit alle übergewichtig sind, ne, und überhaupt nicht fit sind, sich während der Saison irgendwie erst fit spielen müssen, bis sie dann umfallen vor Erschöpfung. Media Day ist halt Media Day. Also es ist immer ein bisschen unterhaltsamer, aber viel mehr auch nicht. Deswegen habe ich nichts Wichtiges hinzuzufügen. Moment.
Siehste?
Dass die Pelicans davon ausgehen, dass Theis wohl startet und dadurch dann mein persönlicher guter Freund Trey Murphy doch wieder wohl auf der Bank sitzen muss, weil ich weiß nicht genau, wie sie das sonst managen sollen. Fand ich interessant, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe. Aber
nee,
so viel. Da kommen wir dann beim Westen. Können wir da nochmal drüber
sprechen. Trey Murphy wäre halt schon, ne? Der ist halt schon auch gut.
Ja.
Gerade auch neben Zion.
Deswegen fabulieren ja jetzt auch Knicks-Fans schon, dass sie den Pelicans Mitchell Robinson andrehen können und dafür Trey Murphy zurückbekommen. Was natürlich Quatsch ist. Aber naja, egal. Oh,
ja, aber Trey Murphy noch bei den Knicks? Ja, aber das wird nicht passieren. Also wenn die Pelicans Trey Murphy abgeben, ist er
ja dann nicht für einen verletzten Center. der in der Regel eh verletzt ist. Also das glaube ich halt auch nicht.
Ja, ja. Oder halt Ingram sitzt auf der Bank.
Ja, aber glaube ich auch nicht dran, um ehrlich zu sein.
Nee, du wirst ja auch irgendwie, also, weil wenn du ihn traden möchtest, wenn er dann als Bankspieler, ist der Anreiz für andere Teams dann noch kleiner, irgendwie groß was zu bieten, ne?
Ja, es sei denn, er würde halt sagen, dass er eine Rolle akzeptiert. Ist mir aber auch egal, wir wollen jetzt nicht über die Pelicans reden.
Ja, du hast angefangen.
Ja, aber einfach nur, um das quasi als Denkanstoß für alle mitzugeben und dann sofort von dem Thema wegzugehen. Das war eigentlich der Gedanke.
Ach so, okay. Ja, weißt du, mich hast jetzt voll am Haken. Ich weiß nicht, ob ich mich auf den Rest der Folge konzentrieren kann.
Dein Hirn ist jetzt eine Brezel, ne? Oder so. Genau. Augen siehst du einfach nur zwei Pelikane, die miteinander streiten.
Ja. Ja, lautstark. Und zwar das erste Maskottchen der Pelicans damals, weißt du? Das direkt irgendwie aus...
Oh, dieses creepy, creepy Ding. Wie hieß das denn noch? Pierre the Pelican, ne?
Pierre the Pelican, genau.
Gibt es den nicht immer noch?
Ja, ich glaube, ihn gibt es schon noch, aber sie haben ihn, glaube ich, entschärft.
Ach so, ja.
Also er sieht jetzt nicht mehr aus wie Chucky der Mörder-Pelikan, sondern...
Das heißt, jetzt ist der Spurs-Koyote das einzige richtig bösartige Maskottchen?
wahrscheinlich, ja. Ich glaube schon. Wobei ich ehrlich
gesagt... Cracksüchtiges Maskottchen.
Ja. Naja. Nee, ich habe mein Maskottchenüberblick ist jetzt nicht so ganz groß. Also.
Ja, müssen wir irgendwann mal Robin Lopez einladen und den fragen, was er uns dazu sagen kann.
Oder Zach Lowe,
der schaut da dann Pierre the Pelican.
Ja. Stimmt. Players to watch. Sollen wir alphabetisch vorgehen, Ole Freaks?
Können wir machen. Mag's mal weiter.
Und ich würde sagen, wir fangen mit den Städtenamen an, weil sonst ist bei mir alles durcheinander.
Das ist gut, das habe ich nämlich auch tatsächlich genauso aufgeschrieben.
Boah, Wahnsinn. Das ist einfach vom Norden in den Süden eine Standleitung. Unfassbar. Also fangen wir an mit den Atlanta Hawks. Richtig?
Das, A kommt, glaube ich, am Anfang.
Ja. Musstest du lange überlegen? Hattest du mehrere Spieler? Bist du so am Ende vielleicht sogar irgendwo an dem Punkt, wo du sagst, eigentlich interessieren mich beide zwei, drei gleich viel oder so? Oder wo bist du gelandet? Wie bist du da gelandet?
Ich habe mir schon zwei Namen aufgeschrieben. Es gäbe auch noch den Case für eigentlich mindestens drei weitere, weil sie ja schon auch irgendwie ein paar junge und ganz gute Spieler haben. Aber um ehrlich zu sein, es ist A, Dyson Daniels, den ich halt gern irgendwie in einem neuen Umfeld sehen möchte, weil ich schon finde, dass der irgendwie in Sachen Defense ist er jetzt schon sehr gut, auch so einige Connector-Skills hat er, aber er kann halt nicht wirklich werfen und hat deswegen irgendwie in New Orleans ja immer so ein bisschen Probleme gehabt, eine feste Rolle zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier besser aussieht und ich würde es gern sehen, weil ich glaube, wenn er so sich die Rolle als Starter verdienen kann und dann quasi so den Beschützer für Trae Young geben kann, dann könnte das eigentlich ein ziemlich guter Fit sein. Und die andere Option ist tatsächlich Trae Young. Also ist irgendwie dazu natürlich ein bisschen Captain Obvious auch, weil es der beste Spieler des Teams ist. Aber ich finde den in diesem Jahr halt einfach sehr interessant, weil ihm, glaube ich, also so ein bisschen die Ausreden ausgehen. So nachdem die Hawks irgendwie über die letzten Jahre ja einiges probiert haben und irgendwie um ihn herum viel verändert haben und es aber nicht so wirklich Schritte nach vorne gab, sondern eher sogar Schritte zurück. Jetzt ist halt der Co-Star weg, der eigentlich irgendwie geholt wurde, um das Team auf die nächste Stufe zu heben. Jetzt hat man irgendwie den Nummer 1-Pick bekommen, hat ein paar ganz gute junge Spieler, also Jalen Johnson oder so ja auch, aber letztendlich hängt es halt davon ab, was macht Trae jetzt, zumal es für den ja dann auch irgendwann um den nächsten Vertrag und so geht. Und deswegen bin ich einfach gespannt, was wir in dieser Saison von ihm zu sehen bekommen, weil ich bei aller Kritik an ihm, die ich auch teilweise fair finde, nach wie vor denke, dass das eigentlich auch eins der größten Offensivtalente der Liga ist und ich den auch irgendwie nicht abschreiben will als jemand, der einen sehr großen Einfluss auf das Geschehen in der Liga haben kann.
Ja, also ich finde es auch ganz interessant, also gerade so der Punkt mit den Ausreden. So erst war es ja irgendwie, ihm hat Hilfe gefehlt, dann kam Murray, das hat nicht gut gepasst, dann war es irgendwie so der Coach, dann kam Snyder, jetzt ist Murray wieder weg und wie du sagst, er hat eventuell jetzt in Dyson Daniels einen Beschützer, der ihm gleichzeitig nicht den Ball wegnehmen möchte. Und ja, es ist schon so ein bisschen so ein, es ist übertrieben zu sagen, es ist ein Make-or-Break, ja, aber es ist schon ein Jahr, das so ein bisschen zeigen kann, in welche Richtung es bei Young noch gehen kann. Ich meine, du hast das Talent angesprochen, da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass da schon sehr viel da ist, was es auch sonst in der Liga nicht so wahnsinnig oft gibt. Es ist halt genau, jetzt halt die Frage, ob er das auch in dem berühmten Winning Basketball irgendwie ummünzen kann. Deswegen finde ich Young auch interessant. Bin aber tatsächlich auch bei Dyson Daniels gelandet, einfach aus den Gründen auch, die du angesprochen hast, weil er ja, als er in die Liga kam, ja, fand ihn viele schon sehr interessant, fand ich ihn auch sehr interessant, gerade aufgrund seiner Defense. Und dann war halt so das Ding, okay, kommt der Wurf? Er kam halt bis jetzt nicht wirklich, er kam auch gerade in New Orleans nicht wirklich, wo es ja, ne, die ja schon andere Würfe irgendwie umgebaut haben. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob er da irgendwie in einer neuen Rolle. Es war natürlich auch immer so ein bisschen das Ding, die Pelicans hatten halt auch Herb Jones und Trey Murphy. Und gerade Herb Jones war ja, also der hat ja seinen Wurf langsam gefunden. Aber war halt noch mal mehr Wingstopper defensiv. Natürlich kann es auch mehrere haben, so ist es nicht. Aber es waren halt dann so ein bisschen, man hat sich dann, vielleicht war Jones dann auch so ein bisschen wichtiger. Trey Murphy bringt dann noch ein bisschen mehr Offense, vielleicht ein bisschen weniger Defense. Aber im Endeffekt war dann halt der Punkt erreicht, vielleicht in New Orleans, oder mussten die Pelicans nicht ganz so auf Daniels setzen für die Hawks jetzt. Wie du sagst, kann er halt echt so ein kleiner Trumpf sein. Halt jemand sein, der da wirklich perfekt ist übertrieben, aber halt sehr, sehr gut reinpasst neben Young. Und dann halt, ob er diese größere Rolle, ob er die ausfüllen kann und wie er sie dann ausfüllt und wie das dann offensiv aussehen kann. Und deshalb, genau, Daniels. Und Jalen Johnson, ja, nach dem guten letzten Jahr, minus der Verletzung, klar, kommt da nochmal ein Sprung. Ist er irgendwie, kann er jetzt, wo Murray weg ist, kann er so ein bisschen auch eher so eine Second Banana sein für Trey. Das ist irgendwie auch interessant. Was hat man in ihm? Also ist er ein sehr, sehr guter Rollenspieler oder ist er sogar mehr? Das sind ja auch so Sachen.
Ja, auch absolut. Also kann er die Shooting-Entwicklung, die er irgendwie letztes Jahr angedeutet hat, kann er die noch fortsetzen? Weil also im Jahr davor hat er 28% von draußen getroffen und kaum geworfen. Letzte Saison dann 36% und irgendwie schon mal mehr als doppelt so viele Würfe genommen. Halt aber immer noch nicht viel. Also mal schauen. Er ist auf jeden Fall ja so wahrscheinlich das interessanteste Talent im Kader, aber halt auch schon irgendwie ein Stück weiter als Dyson Daniels. Der ist ja immer noch erst 21, obwohl er schon in seine dritte Saison geht.
Ja. Eben, genau, er kam ja auch mega jung rein und deswegen ist schon spannend irgendwie. Gut, dann Baby Boston, wa?
Das stimmt. Ich habe das zwar nach Kürzeln sortiert und dann kommt erst BKN, aka Brooklyn, und dann BOS. Aber weißt du was, ich mache jetzt für dich ausnahmsweise eine Ausnahme.
Okay.
Ausnahmsweise eine Ausnahme.
Das ist ausnahmsweise sehr nett.
Zweifach doppelt könnte man das fast schon nennen.
Ja, das ist so sieht das aus. So sieht das aus. Ja, Boston. Ich habe tatsächlich Jason Tatum.
Dann erzähl mir mal, warum.
Ja, weil ich halt mich frage, ob er halt
weil Steve Kerr ihn disrespected hat.
Ob er endlich Basketball spielen lernt. So ein Nein, es ist tatsächlich so, es hat schon ein bisschen so mit diesem Sommer zu tun, auch mit Blick so auf diese ganze Konversation während der Playoffs. Er war jetzt nicht, dass ich sage zu Recht, sondern einfach nur die Fakten. Er war weder Conference Finals MVP noch war er Finals MVP. Er hat trotzdem sehr, sehr gute Playoffs gespielt, hat seine erste Meisterschaft gewonnen, aber irgendwie wirkt es halt so ein bisschen, also es ist irgendwie so eine komische erste Meisterschaft, so endlich am Ziel und irgendwie aber so, ja, aber Jason, dann kommt Olympia, er kommt als Champion, kommt er rein und spielt am Ende kaum, aus welchen Gründen auch immer, sein Wurf ist nicht da, was ich schon spannend finde, kommt er mehr zurück und was für einen Jason Tatum sehen wir? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er jetzt irgendwie sich auf der Bank zusammenrollt und weint, weil ihn keiner mag.
Solider Sixth Man ab jetzt.
Ja, genau. Nein, aber also einfach so, okay, welches Feuer nimmt er mit? So aus dieser ganzen Diskussion, auch aus dem Verlauf von Olympia, nimmt er überhaupt irgendwas mit? Oder ich meine, Jason Tatum kann mehr oder weniger genauso weiterspielen, wie er letztes Jahr gespielt hat. Vielleicht mit ein bisschen besseren Entscheidungen hier, minimal mehr Konstanz da. Aber so grundsätzlich ist das ja also fast maximal hohes Niveau, was wir sehen. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, er muss jetzt was beweisen. Ich bin nur gespannt, ob er reagiert und wenn ja, wie er reagiert, rein spielerisch auf die ganze Sache. Deswegen.
Ja, ich finde den Case kann man bei beiden Jays eigentlich machen, weil die
stimmt, ja.
Beide ja so ein bisschen, also einerseits Gedisst Meister wurde. Geworden und andererseits irgendwie, es ist seitdem so ein bisschen komisch gelaufen, so dass beide eigentlich, wenn sie wollen, mit einer gewissen Portion Aggressivität in die Saison gehen können. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass beide es, was das angeht, gar nicht unbedingt übertreiben, weil eine der besten Sachen an den Celtics letzte Saison war, dass keiner zwingend dachte, er muss jetzt hier permanent irgendwas forcieren, sondern dass halt eher geguckt wurde, wo bietet sich's gerade an, dass der angreift oder so und sie den Ball halt geteilt haben. Ich wünsche mir eigentlich, dass sie sich das mehr oder weniger beibehalten und wenn Tatum einfach seine Quoten beim Jumper minimal steigert und sonst überhaupt nichts verändert, bin ich total zufrieden. Also der soll jetzt bloß nicht denken, er muss jetzt 35 Punkte pro Spiel machen, damit seine Statistiken so krass sind wie die von Luca, damit er MVP wird. Weil ich glaube, meistens kommt der MVP nicht aus dem Team, das am tiefsten ist, was ja auch Sinn ergibt. Und ich hoffe, dass die das irgendwie beide checken. Also ich meine, ich hatte die da auch beide stehen, habe aber auch noch irgendwie so gerade hinsichtlich der Tiefe des Teams, wo man halt aber noch nicht so viel drüber Bescheid weiß, also weil, dass die Top 6 geil ist, das weiß ich eh, aber so was die Tiefe angeht, hatte ich mir noch Franz Xaver Tillmann aufgeschrieben und Jaden Springer, die beide vielleicht eine Chance haben, so die Rotation zu knacken beziehungsweise zu erweitern. Also Tillmann hat ja letzte Saison auch schon teilweise eine Rolle gespielt, aber ich glaube, gerade jetzt am Anfang, wo Porzingis ja nicht fit sein wird und Horford stramm weiter auf die 40 zugeht, wird's halt ganz gut sein, wenn da noch ein weiterer Big Man irgendwie sich das Vertrauen von Mesula erspielt und auch halt einiges an Minuten spielen kann. Und ich glaube, die gesunde Version von Tillmann, die wir in Memphis schon teilweise gesehen haben, kann halt eigentlich echt eine Bereicherung für das Team sein. Und auch so bei Jaden Springer ist halt so diese krasse Point-of-Attack-Defense plus Explosivität, wenn der es irgendwie schafft, offensiv eine Rolle zu finden, könnte das schon auch eine Bereicherung sein und einfach jemand, der spektakulär ist, weil er halt einfach wirklich auch einen Raketenantrieb in den Beinen hat. Aber insgesamt weiß man bei den Celtics natürlich auch eh schon ein bisschen mehr als bei manch anderem Team, würde ich sagen.
Ja, bei den Celtics fand ich's auch schwierig. Tillmann hatte ich auch ganz kurz überlegt. Ich finde es halt, bei den beiden Jays ist halt dieses Spannende, okay, eigentlich will man gar keine, wie du sagst, es muss gar nicht die ganz große Reaktion geben. Also so dieses, jetzt erst recht, ich zeige es euch einmal, die Gesamtformel hat ja funktioniert. Deshalb, also genau, das ist ja aber auch so ein spannender Aspekt. Fällt jetzt alles in sich zusammen, weil jeder nur noch für sich spielt.
Genau, sie sollte einfach beibehalten, wie es Weiland Jürgen Klinsmann gefordert hat, jeden Tag ein bisschen besser.
Weißt du? Ja, genau.
Und halt entspannt den Weg weitergehen.
Nicht, dass sie jetzt den Reverse Embiid machen, weißt du?
Das will keiner.
So quasi erst die Meisterschaft und dann das individuelle Zeug und jetzt nur noch auf sich gucken. Nicht, bloß, dass Embiid nur auf sich guckt, ne? Also nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, Embiid-Slender und so.
Warum denn nicht? Manchmal, also in diesem Podcast gibt es manchmal schon Embiid-Slender. Er kommt halt einfach nur nicht von dir.
Ja, das stimmt. Aber ich wollte das Gegengewicht beibehalten, weißt du?
Ja.
Nicht, dass wir dann auf einmal irgendwie komplett abkippen und in Sphären abrutschen, die wir
abkippen
eigentlich
nie von der Sechser oder was?
Genau. Auch wichtig. Neben der Holding Six, ganz wichtig, dass einer auch abkippen kann. Kann ihn der andere halten. So lange.
Okay.
Na? Brooklyn. Ja. Habe ich mir zwei aufgeschrieben.
Echt?
Mhm. Ben Simmons und Ben Simmons, nein. ich musste mir noch einen zweiten aufschreiben, weil wir beim einen nicht genau wissen, ob wir ihn nach dem Training Camp noch sehen. Killian Hayes.
Ah.
Ja. Der seinen Exhibit 10-Vertrag unterschrieben hat. Two-Way-Vertrag ging nicht, weil er schon quasi zu viel gespielt hat. Und genau, deshalb kann er sich jetzt halt übers Training Camp empfehlen, sozusagen. Und da bin ich halt, ja, ich meine, Killian Hayes. In Detroit lief so viel insgesamt schwierig, dass es, glaube ich, für jeden Einzelnen, also jeder einzelne Beteiligte war daran, hatte seinen Anteil daran, dass es schwierig war. Aber für jeden Einzelnen war es halt auch schwierig, dann irgendwie, ja, für sich selber halt eine gute Rolle zu finden. Und bei Hayes bin ich halt gespannt, ob vielleicht so ein bisschen, ich meine, nicht, dass Brooklyn jetzt ein Team wäre, das jetzt, weiß ich nicht, so genau weiß, was es tun will, basketballerisch und das jetzt schon ein Riesenfundament hat, aber ob er es halt irgendwie in einem anderen Umfeld schafft, sich zumindest in der NBA festzuspielen oder sich wieder mehr Richtung NBA zu spielen, weil er ja, genau, also es gab ja nachdem er gewaved wurde, gab es jetzt kein großes Interesse an ihm. Und ob er halt irgendwie so eine gewisse Konstanz und eine gewisse Ruhe in sein Spiel reinbringt. Und dann habe ich halt noch Zaire Williams, der ja in Memphis, der ja so ein bisschen, man hat erhofft, dass er da irgendwie so auf dem Flügel in eine wichtige Rolle reinwachsen kann, gerade weil das ja auch in Memphis immer das Ding war, okay, es ist, uns fehlt halt dieser lange Wing, der werfen kann, das Feld breit machen kann und eine gewisse Athletik hat, verteidigen kann. Und es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Es gab dann immer mal wieder so kurze Funken. Und vielleicht irgendwann war es halt auch eine verfahrene Situation. Ich glaube, in Memphis war es jetzt die letzten 2 Jahre auch nicht ganz einfach. Da jetzt irgendwie, also gerade für die Entwicklung. Und ja, aber jetzt halt in Brooklyn, wo er sich halt jetzt ein bisschen ausprobieren darf, natürlich sicherlich, weil wir schon oft gesagt haben, die Nets sind, glaube ich, jetzt nicht wirklich, es geht jetzt nicht darum, maximal Spiele zu gewinnen, aber einfach mal so ein bisschen, ja, sich vielleicht, das ist immer so zweischneidig. Klar, du kannst dir auch schlechte Dinge aneignen, wenn es nicht zwingend ums Gewinnen geht, aber du hast da auch mehr Freiheit und vielleicht tut das Williams ganz gut. Und halt weniger so unterm Brennglas und weniger, okay, du musst jetzt liefern, damit wir gewinnen und eigentlich bist du vielleicht noch gar nicht so weit.
Ja. Ja, auf Williams bin ich auch ein bisschen gespannt. Insgesamt muss ich sagen, überrascht es mich dennoch, wie groß das Interesse an den Nets deinerseits zu sein scheint. Ich denke, also auch so was Hayes angeht, eigentlich wechselt er ja von einem fürchterlichen Umfeld in ein noch schlechteres Umfeld, habe ich das Gefühl. Also zumal das eine, wo die ja ein Überangebot haben, ist ja mehr oder weniger auf seiner Position. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der jetzt auch das überhaupt schafft, da in den
Kader zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich ein fürchterliches, also klar, sportlich, ja. Aber es ist jetzt halt, es hat sich halt noch gar kein, also es gibt auch keine Hierarchie, wie sie jetzt sein müsste. Also klar, du hast Schröder, der aber auch ein guter Leader sein kann, wie wir vielleicht für jungen Spieler, also wir aus dem DBB wissen, also vielleicht ist Schröder da ein ganz guter Mentor sein, auf eine gewisse Art und Weise. Und klar, du hast Ben Simmons, der jetzt irgendwie spielen soll, der ja angeblich nicht breit ist wie nie, aber fit ist wie nie.
Doch, so eine typische Media-Day-Lüge.
Ja. und klar, ob Spielzeit, wie gesagt, man weiß es ja auch gar nicht, ob er reinkommt. Ich finde es nur, das ist halt nur ein Spieler, der irgendwie aus der Liga, der zu Beginn spannend war, der vieles irgendwie, bei dem wirklich vieles zu wünschen übrig war über die Jahre, der nie so richtig reingekommen ist, der hat irgendwie auch so, er hat irgendwie teilweise komplett wild war, aber dann trotzdem Spielzeit bekommen hat, dann auf einmal raus war und jetzt, ja, es ist halt für mich, also wir haben ja über die Nets geredet und im Kosmos der Nets, also bei den anderen habe ich so, und klingt auch ein bisschen komisch, habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass ich weiß, was ich bekomme, so ungefähr. Also kann es also und bei Hayes ist halt so, okay, kann er sich nochmal in die Liga reinspielen. Das ist halt mein interessanter. Grundsätzlich ist mein Netzinteresse jetzt auch nicht so wahnsinnig groß.
Ich will sehen, ob Cam Thomas 28 Punkte pro Spiel auflegen kann. Den hatte ich mir noch aufgeschrieben.
Okay.
Ich glaub, jetzt hat er erst recht halt einfach carte blanche und wird.
Danke, Kalle.
Ja, genau. Wird drauflöten und am Ende des Tages wird ihn wahrscheinlich auch niemand davon abhalten.
Nee.
Deswegen, ich halte von dem ja schon, also so, der hat ja schon krasse Scoring-Fähigkeiten. Ich bin einfach gespannt zu sehen, was seine Entwicklung als Basketballspieler rund um dieses Shot-Making herum irgendwie sich noch, also was ich da noch tun kann. Deswegen, das ist so Hauptinteresse, aber insgesamt muss ich auch bei mir gestehen, die Nets sind wahrscheinlich das Team, was ich am wenigsten gucken werde, weil ich finde, sie haben auch für schlechte Teams, die meisten schlechten Teams haben ja irgendwie sehr viele oder zumindest ein paar richtig interessante junge Leute. Und das ist bei ihnen insgesamt halt eigentlich einfach nicht der Fall.
Nee. Das ist korrekt. Bei den Hornets sieht's anders aus. Richtig?
Da sieht's anders aus, ja. Also potenziell könnte das ja sogar ein ziemlich interessantes Team sein. Mhm. Dafür wäre es natürlich ganz geil, wenn LaMelo anders als über die letzten beiden Jahre jetzt halt einfach mal mitspielt für eine Weile und die Knöchel halten und er halt spielt wie vor 2 Jahren, als er All-Star wurde und wie eins der größten Offensivtalente der Liga aussah und dann, seitdem ging halt alles irgendwie den Bach runter. Aber wenn der Spieler noch da ist, dann, also der hat ja eigentlich ein paar Optionen um sich herum. Also auch mit Brandon Miller, der ein gutes Rookie-Jahr gespielt hat, mit Williams, auch mit Josh Green, der jetzt neu da ist, natürlich auch mit Miles Bridges, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt sich angucken möchte, aber das ist ja schon eigentlich ein Team, was Qualität haben könnte, aber er ist halt derjenige, der es zusammenbringen müsste und wahrscheinlich auch der Einzige, der es könnte aus dem Kader. Und mich würde es aber freuen, also weil ich ihm schon gerne zusehe, auch wenn vieles ja so ein bisschen karnevalesk ist, was er macht. Es ist halt unterhaltsam und wenn, also für mich ist das hier so ein bisschen eine also eigentlich ein Duo, weil es ist sowohl er als auch Mark Williams, der so ja. der größte Hoffnungsträger ist, wenn es darum geht, ob man diese Defense irgendwie irgendwann konkurrenzfähig machen kann. Der hatte ja letzte Saison wegen Rücken auch fast die ganze Zeit gefehlt, hat sich jetzt im Training Camp oder schon vorm Training Camp auch wieder wehgetan, weshalb er erstmal nicht dabei ist. Das ist natürlich nicht das beste Zeichen. Aber wenn er spielt, ist das halt so ein Typ, der echt Ringbeschützung geben kann, kombiniert halt mit der Offense, also mit dem so vielleicht als Rollman noch eine zusätzliche Dimension reinbringen könnte. Es wäre schon möglich, dass hier ein interessantes Team entsteht, auch wenn es ebenfalls gut sein kann, dass sie am Ende wieder, keine Ahnung, 25 Siege holen und wieder hochdraften. Also dafür ist natürlich LaMelo dann der wichtigste Faktor.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn LaMelo viel spielt, dass es dann besser ist. Also gerade, wie du sagst, sie haben ja Miller, sie haben auch eigentlich schon einen soliden Supporting-Cast irgendwie. Und dann, ich hatte aber auch aus den Gründen, weil halt Mark Williams halt so diese, der ist, der halt die Lücke unter den Brettern so ein bisschen stopfen kann, hat der Rim Protection geben kann, was ja gerade hinter LaMelo jetzt auch nicht ganz unwesentlich ist. Deswegen war er jetzt bei mir, also ich meine, klar ist Brent Miller im zweiten Jahr auch interessant, aber ja. das ist halt irgendwie so, das ist, du musst diese Position halt irgendwann füllen, im Endeffekt, und kann Williams auch gesundheitlich derjenige sein, und wie sieht es dann aus, ja, dann, wenn er fit bleibt. Deswegen habe ich ihn auch. Chicago. Und weil ich ja sowieso mal über Chicago rede, bin ich jetzt mal gespannt, auf wen du unfassbar brennst, weil ich glaube, ne, es ist ja nicht nur Interesse, sondern es ist ja, weiß ich nicht, du würdest am liebsten einmal über den Atlantik und dann durch den Lake Michigan schwimmen, um zu gucken.
Ja, genau. nee, also ist für mich schon Josh Giddey, einfach weil ich ihn als Spieler nach wie vor interessant finde. Ich glaube, der hat zwar auch einige Sachen, die wahrscheinlich einfach immer ein Problem sein werden, weshalb ich auch jetzt Zweifel daran habe, dass in dem irgendwie der große Star schlummert, aber ein interessanter Spieler schlummert mit Sicherheit in ihm. Also gerade so diese Passfähigkeiten. Und ich will es einfach gerne mal sehen, wie eine Offense aussieht, die Giddey-zentrisch ist und was er da drin so abliefern kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er in einer Fantasy-Liga, wo es jetzt nicht unbedingt um Wurfquoten geht, sondern einfach um quasi die reine Produktion, dass er da sehr gut sein wird. Das heißt nicht, dass er dann ein guter Spieler sein wird oder dass das Team damit dann viele Spiele gewinnt oder so. Aber ich bin halt gespannt, was die Produktion angeht und dann halt auch, ob sich das in irgendeiner Form auch in sinnvolle Offense übersetzen lässt oder halt nicht. Da werden wir jetzt irgendwie die meisten Eindrücke bekommen, die wir bisher zu sehen bekommen haben, glaube ich. Und es ist für ihn auf jeden Fall eine Chance. Es geht für ihn ja auch potenziell um den nächsten Vertrag. Es ist immer noch eine merkwürdige Teamsituation natürlich. Mit ein paar alten Etablierten, die eigentlich weg sollen, mit ein paar Jungen, wo man irgendwie nicht so ganz weiß, was man bekommt. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Situation als in OKC. Und ich bin einfach sehr gespannt drauf zu sehen, was er daraus machen kann.
Ja, also ich auch. Und ich freue mich auch irgendwie auf Josh Giddey, weil also Olympia hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Weil er irgendwie schon auch eine ganz coole Art hat zu spielen. Das ist genau, was du sagst. Es ist, lässt sich dann am Ende übersetzen in einen richtig guten Basketball und halt auch Winning Basketball sozusagen. Ich meine, im Endeffekt, Ole, solange die Integrität gewahrt bleibt, ist es eh okay.
Eben.
Ne? Alles andere ist ja egal. Da er so viel den Ball in der Hand hat, habe ich aber tatsächlich jemand anderen. Und zwar Coby White. Weil so diese, so der ganz große Aufstieg letztes Jahr kam ja dann auch so mit der Verletzung Levines und auch so mit der Bereitschaft von DeRozan, White den Ball mehr zu geben und ihn mehr kochen zu lassen und ihm auch so diese primäre Ballhändlerrolle zu geben, also auch von Billy Donovan jetzt. Und er kommt jetzt so mit Giddey kommt er wieder so ein bisschen weg von dieser Rolle, und die Bulls haben auch schon gesagt, so dass sie ihn halt auch mehr Offball einsetzen wollen. Und da bin ich jetzt halt einfach gespannt zu sehen, ob das eine gute Rolle für White ist, ob er die Rolle füllen kann oder ob es dann halt irgendwie so ein bisschen, ob es dann eher Schwierigkeiten gibt. Also inwieweit kann er das fortführen, was er eigentlich schon vorletzte Saison begonnen hat, was aber letztes Jahr irgendwie dann schon so ein bisschen teilweise auf den Gipfel geführt hat. Also es gab ja diesen Stretch, in dem er einfach unfassbar guten Offensivbasketball gespielt hat. Und wie sieht das jetzt aus in einem System oder in einem Setup, das ihm offensiv wahrscheinlich zumindest jetzt, wie man jetzt denkt oder wie ich jetzt denke, den Ball in die Hand, weniger den Ball in die Hand gibt. Und also ich meine, ich habe jetzt ein paar Snippets gehört vom Media Day, wo er auch schon, also ich glaube, heiß ist er auf jeden Fall. Er hat irgendwie so ein mega intensives Trainingsprogramm absolviert, so mit so ein bisschen in der Höhe, wo es darum geht, okay, auch selbst wenn weniger Sauerstoff da ist, halt nochmal pushen, bis es halt, also drüber, über den Punkt hinaus, an dem es eigentlich nicht mehr geht, um dann halt in einer normalen Situation dann halt zu jeder Zeit irgendwie da sein zu können. Und also ich glaube, Kobe hat auf jeden Fall Bock. Ich habe auch Bock auf Kobe, weil ich find ihn schon irgendwie einen geilen Spieler mittlerweile. Aber ich bin gespannt, inwieweit er wirklich mehr Aufbau spielt, weil er muss es ja im Endeffekt, weil er kann besser werfen als Giddy. Das heißt, es ergibt mehr Sinn, dann theoretisch Giddy den Ball zu geben und Kobe das Feld breit machen zu lassen. Aber inwieweit ihm das, sollte es so kommen, dann auch gut tut als Spieler.
Ja. Ja, ich gehe stark davon aus, dass er schon auch Zeit ohne Giddy natürlich auf dem Court verbringen kann, wo er dann auch selber so ein bisschen kochen darf. Aber ich meine, wenn er das Shooting, was er letzte Saison gezeigt hat, bestätigen kann, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es ihm eigentlich ganz gut tut oder beziehungsweise, dass er ganz gut damit klarkommen wird, auch off the ball zu sein. Ob man jetzt, das ist halt dann wieder so eine Grundsatzfrage, ob es jetzt Sinn macht, einem Josh Giddy den Ball viel mehr in die Hand zu legen, als man es letzte Saison DeRozan getan hat, der in jeder Hinsicht ein besserer Spieler ist als Josh Giddy. Das steht dann halt natürlich irgendwie auf einem anderen Blatt, aber vielleicht finden sie da ja auch irgendwie eine gewisse Balance. Ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass Giddy in Chicago jetzt auf einmal spielt wie Luka Doncic, weißt du? Also, dass er halt quasi immer den Ball hat.
Ja.
Der hat ja noch mehr als White über die letzten Jahre auch Erfahrung darin gesammelt, abseits des Balles zu spielen. Er ist nicht wahnsinnig gut da drin, aber er hatte zumindest Erfahrung da drin. Und ja. Also, es würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt auf einmal ein komplett heliozentrische Giddy-Offense ist.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Es war, wie gesagt, es ging sehr um Kobe. Ich bin halt gespannt, was dann halt auch ein Rhythmus-Ding ist, sozusagen. Mhm. Also, er hat sich halt in dem Setup sehr wohl gefühlt, was seinem Shooting dann auch gut getan hat. Wie ist es jetzt, wenn er jetzt aus einer anderen Bewegung kommt, öfter? Und ich meine, du hast, in der Verlosung hast du auch immer noch Levine, ne? Und ja. Natürlich ist es jetzt nicht Levines Team. Und natürlich werden sie jetzt nicht denken, wow, wir müssen Levine so viele Würfe wie möglich geben. Gleichzeitig, wenn du ihn irgendwann traden möchtest, dann muss es ja auch irgendwie, dann möchtest du ja andere Teams auch zeigen, so, hey, guck mal, so der Zacharias, ne, der kann schon auch was. Also das heißt irgendwie so, okay, wie verteilst du das? Und Levine muss ja auch irgendwie zumindest ein gewisses Zufriedenheitslevel haben. Und das ist, glaube ich, und genau, wie sieht die Gemengelage aus und wie integriert sich Kobe oder wie integriert Billy Donovan Kobe da rein und wie geht's dann, wie sieht's dann am Ende aus? Deswegen ist er für mich halt sehr, ein sehr spannender Spieler bei den Bulls.
Das ist wenigstens einer, bei dem man weiß, dass er gut ist.
Das, ja.
Aber das unterscheidet ihn von manch anderen Mitspielerinnen.
Überleg mal, das hätten wir heute vor 2 Jahren gesagt.
Ja.
Vor 2,5 Jahren, also, ja. Also schon, also ich muss sagen, bei allem, was bei dem Bus echt überschaubar war die letzten Jahre, so Whites Entwicklung, ist schon cool. Also
ja, vor allem, weil sie jetzt fast so ein bisschen aus dem Nichts kam, ne? Die
Saison
unmittelbar davor war ja seine schlechteste von allen.
Ja. Ja. Und dann hat er halt irgendwann, genau, er hat so gegen Ende des Jahres hat er dann mal so kurz aufblitzen lassen und dann, ja, letztes Jahr, zweite Saisonhälfte war dann halt schon ziemlich gut. Ein bisschen heiß bin ich schon wieder. Also, ich erwarte mir nicht viel, aber irgendwie so ein bisschen heiß.
Noch so eine Media-Day-Lüge. Nein. Aber das, ja, die ersten ein, zwei Wochen wird's halten.
Ja, eben, genau. Wahrscheinlich dann ist irgendwann, ja, Giddy.
Und dann hast du, dann hast du 8 Milliarden Mal von der Integrität des Spiels gehört. Und
ja.
Und bist einfach raus.
Ah, die Integrität. So schön. Mal schauen, wie weit es mit der Integrität in Cleveland her ist. Meinst du, wir sind uns einig, welchen Spieler wir da unbedingt anschauen müssen?
Hast du auch Tristan Thompson?
Natürlich.
Dann ja.
Weil den Booty übersehen wir ja nicht, wenn er auf dem Feld ist.
Das kann man stimmt. Übersehen.
Jetzt, weißt du, wir wollen ja hier auch nicht lügen. Ich habe Evan Mobley.
Ja, ich habe auch ihn und Garland zusammen. Mhm. Weil das ist ja dann doch ein bisschen ausschlaggebender dazu, was jetzt irgendwie mit dem Team passiert, wo irgendwie die Entwicklung hingehen kann. Das ist ja schon sehr, sehr eng an die Entwicklung der beiden Spieler geknüpft. Wahrscheinlich noch mehr an Mobley. Also deswegen, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, dann wäre es bei mir auch Mobley. Aber Garland zählt da ja eigentlich auch voll mit rein.
Ja. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf Mobley festgelegt, weil, wie du sagst, Garland ist schon sehr, sehr wichtig, aber Mobley ist für mich halt so derjenige, der die richtige Entwicklung vorausgesetzt, das Ceiling des Teams halt extrem anheben kann. Und Garland hatte auch einen Beitrag, ich glaube, Mobley ist halt nochmal entscheidender, einfach wenn er offensiv vielseitiger ist, wenn er es schafft, das Feld halbwegs breit zu machen, bisschen öfter von draußen zu werfen, dann auch regelmäßig zu treffen, teilweise halt noch aggressiver Richtung Ring geht, ich glaube, das wäre so ein, dann funktioniert auch mehr. Also dann kann das auch mit Jared Allen funktionieren. Und deshalb ist er so für mich so ein bisschen noch minimal entscheidender als Garland. Aber Garland, klar, wenn wir wieder den Garland haben, wie in seiner besten, weil das ist auch schon wieder, was vor 2 Jahren Garlands? Nee, vor 3 Jahren, oder?
Also die Breakout-Saison? Ja, nee, das war vor 3 Jahren. Also bevor sie dann sie haben 2022 in der Offseason den Trade
von Mitchell
gemacht und die Saison 21/22 war das dann, wo Garland geregelt hat. Garland und LaMelo Ball zusammen.
Ja, stimmt. Aber wenn er wieder in die Richtung kommt, dann ist natürlich auch extrem wichtig. Aber ich glaube, Mobley ist halt für mich nochmal so ein bisschen für die Gesamtbalance des Teams vielleicht noch ein bisschen ausschlaggebender.
Ja. So. Sehe ich auch so, auf jeden Fall.
Detroit.
Ja, also eigentlich ja so ein bisschen alle Jungen, die sie da haben und also so ein bisschen was macht ein neuer Coach mit diesem Puzzle? Gibt es da irgendwie Ideen? Aber also für einen Spieler, da steht bei mir Orsa Thompson.
Habe ich mir gedacht.
Weil irgendwie der
ist ein Freak-Spieler.
Der hat halt so ein paar Skills, die eigentlich ja schon Richtung Bestnote irgendwie gehen. Also ist sowieso einer der besten Athleten, die ich je gesehen habe, genau wie sein Bruder. Aber irgendwie krasse defensive Instinkte, kann passen, kann irgendwie Transition-Spieler sein. Hat aber auch so den beschissensten Wurf, den man sich auch nur irgendwie vorstellen kann. Und das macht es halt sehr kompliziert in einem Team, wo die meisten Leute ihm Konkurrenz darum machen,
dass darum geht, den viele beschissene Würfe
haben. Und ich will einfach sehen, was so sein nächster Entwicklungsschritt ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwann irgendwo in guten Teams eine Rolle spielen wird. Aber ich weiß nicht, wie sie aussehen wird. Da hängt halt einfach sehr viel von seiner Entwicklung ab. Und auch, ob das in Detroit passiert oder ob das woanders passieren muss. Aber wie gesagt, ich glaube, der kann halt in irgendeiner Form richtig gut werden.
Hm. Ja. Ich habe trotzdem Cade.
Ja, das wundert auch niemanden.
Das wundert auch niemanden, ne? Weil, also es geht auch darum, wenn ich anschaue, ich werde wahrscheinlich dann immer Cade anschauen. Aber also.
Genau, sah den Ball, dann machst du einfach die Augen zu.
Ja, genau. Dann mein
so kurz
Powernap. Dass ich wieder laserscharf.
Wenn man Thrones guckt und weiß, da wird jetzt gleich wieder jemand gefoltert, die Scheiße will ich mir nicht angucken. Dreht man sich weg, ne? Und wartet, bis die Geräusche weg sind und dann, außer Thompson hat wieder einen Backstein geworfen.
Ja, genau, so
ungefähr. So guckt man die Pistons.
Ja, so. Oh, apropos gucken, weißt du, dass wir The Bear fast durchgeschaut haben?
Krass. Nicht schlecht. Das ist so eine ganze Offseason dafür gebraucht, oder?
Ja, wir sind bei der letzten Folge der dritten Staffel.
Oha.
Brutal.
Und die guckt ihr aber so im Lauf der Woche oder guckt ihr die dann einmal so?
Nee, es liegt gerade gar nicht mir. Tatsächlich schläft meine Frau gerade öfter dabei ein und dann mache ich es halt aus.
Ja, immer sind die anderen schuld, mal weiter.
Nein, ich habe schon oft zugegeben, dass bei mir, dass mangelndes Vorwärtskommen bei Serien dann oft an mir liegt, aber deswegen, ne? Oder meistens eigentlich in 99,9% der Fälle, aber gerade so gegen Ende von The Bear, vielleicht spricht es auch nicht für The Bear, nein, Quatsch.
Bear ich wollte gerade sagen.
Wäre schon sehr gut eigentlich.
Vielleicht nicht stressig genug, die Serie so insgesamt.
Ja, am Ende wird es ja teilweise schon so ein bisschen ruhiger, ne?
Das ist ein ich glaube, das ist das Feuer vor, also beziehungsweise die Ruhe vor dem Sturm in der nächsten Staffel dann wieder.
Wahrscheinlich. Worum geht's? Ah, genau, um Kate Cunningham, richtig. Ja, weil es ist halt, wir sind ja jetzt an dem Punkt, okay, jetzt kommt ein neuer Coach, das Puzzle ist immer noch das, was das Puzzle halt im Endeffekt ist. Er ist halt aber immer noch der wichtigste Spieler im Endeffekt. Also auch was, also er soll halt auch mit seiner Vertragsverlängerung soll im Endeffekt schon so Richtung Franchise-Player gehen. Und dann halt, okay, gibt's jetzt diesen Sprung, dass er nicht nur teilweise sehr, sehr gut ist, sondern dass er regelmäßig sehr, sehr gut ist und dass er halt vor allem seine Effizienz halt steigert. Also dass er einfach ein effektiver NBA-Spiele wird. Findet JB Bickerstaff zu den Möglichkeiten, ihn auch ein bisschen Offball einzusetzen? Möchte er ihn Offball einsetzen? Ja, die ganzen Fragen, die wir so die letzten Jahre oder 2 Jahre so ein bisschen gestellt haben, sieht das jetzt, also kommen wir jetzt so ein bisschen in die Richtung und macht er noch mal einen Schritt und wo vielleicht ist auch so ein bisschen eine Saison, die dann zeigen kann, wo es hingehen kann, weil dann sind wir schon ein bisschen, es ist jetzt ja offiziell Jahr 4, ne?
Ja.
Und ich sage ja auch mal, ein Jahr hat er mehr oder weniger komplett verpasst, also es ist jetzt, aber es ist dann irgendwann und ich würde trotzdem jetzt, selbst wenn es jetzt nicht klappt, grundsätzlich ein Spieler kann immer noch mal einen Sprung machen, also es ist zwar jetzt nicht unbedingt Markkanen, ne, aber
ist ein Ausreißer gewesen.
Ist Markkanen, so wie es bei Markkanen gelaufen ist, ist, glaube ich, schon ein Ausreißer. Aber ich meine, ich habe jetzt gerade überlegt, weil Kate ja schon auch halt vielleicht mehr auf, vielleicht auch nicht unbedingt. Naja, wie gesagt, grundsätzlich würde ich es nicht abhaken, wenn es nicht funktioniert, aber das ist schon so ein Jahr für mich. Es wäre jetzt schon wichtig, dass ein großer Schritt in Richtung Effizienz geht. Und in Richtung auf den Ball aufpassen, weniger Turnover und so. Und das, ja, deswegen.
Ja, und ich meine, das Ökosystem ist für ihn jetzt ja besser. Sie haben ja, also auch wenn von den jungen Spielern die meisten immer noch nicht werfen können, sie haben ja ein paar Veteranen reingeholt, die ja auch ihm helfen sollen. Also mit Beasley, mit Harris, von Fontecchio haben sie ja schon während der letzten Saison geholt. Also das ist ja, man kann sich ja schon eher vorstellen, dass da irgendwann mal eine funktionale NBA-Offense entsteht. Aber die entsteht halt auch nur, wenn er halt diese Schritte macht, die jetzt irgendwie von ihm nötig sind. Also du hast natürlich recht, in Wirklichkeit ist er natürlich derjenige, aber ich wollte einfach nur betonen, außer Thompson, auch interessant. Also,
absolut, absolut. Womit wir in Indiana sind, nee, sind wir schon mal gar nicht, wir sind in Miami.
Nee, also I kommt schon vor M.
Ja, genau, weißt du, was ich für einen Fehler gemacht habe?
A, B, C, D, E, F, G.
Nee, weißt du, was ich für einen Fehler gemacht habe? Pass auf, ich hab immer die Städte aufgeschrieben und bei Miami habe ich auch immer Heat aufgeschrieben. Da habe ich gedacht, Moment, H kommt doch vor I. Verstehst du, wie ich meine?
Nach Heat muss ich mal fliegen, da war ich noch nie.
Ja. Könnte eine heiße Angelegenheit sein da. Indiana.
Ja.
Ich habe Ben Mathurin.
Ja, den habe ich da auch stehen.
So, als Comebacker und so, ne? War während des Conference Finals Runs verletzt. Ist, kann dem Team schon, glaube ich, auch nochmal einen ganz guten Scoring-Punch geben, vielleicht auch von der Bank. Wie integriert man ihn? Also nicht, dass er TJ McConnell zu viel wegnimmt, ne? Weil das wäre tragisch.
Nee, aber also ich finde, er hat so seine Rookie-Saison war besser als seine zweite Saison, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Der hat, also in seinem ersten Jahr, der ist ja die ganze Zeit immer an die Freiwurflinie gegangen, irgendwie von seinem ersten Tag in der Liga an. Der Wurf war nicht so geil, aber er kam halt irgendwie immer an die Linie. Da hat man so gedacht, okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Teil seines Fundaments irgendwie, um zu einem richtig guten Scorer zu werden. Dann wurde letztes Jahr der Wurf zwar besser, aber er hat irgendwie was von dieser Aggressivität verloren. Seine Anteile wurden vielleicht auch ein bisschen geringer und insgesamt hatte ich das Gefühl, er hat jetzt nicht unbedingt davon profitiert, dass die Pacers zu einem viel besseren Team geworden sind, was ja der Fall war. Und da wäre jetzt halt echt so ein bisschen die Frage, ob er irgendwie die Entwicklung wieder in die richtige Richtung lenken kann, weil er wurde im letzten Jahr, und das wäre noch mein zweiter Player to watch, den ich damit aufgeschrieben habe, halt klar von Andrew Nembhard überholt, der auch dann teilweise richtig, richtig starke Playoffs gespielt hat, auch gegen die Celtics dann teilweise einfach automatisch aus der Mitteldistanz gescored hat. Davor wurde er von Jalen Brunson gekocht, phasenweise, aber von dem werden viele gekocht, also ist jetzt nicht so schlimm, der ist trotzdem ein besserer Verteidiger als Mathurin und hat halt offensiv irgendwie auch mindestens die Distanz verkürzt, wenn nicht ihn überholt. Und da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Ich meine, die wurden ja im gleichen Jahr gedraftet. Mathurin war Lottery-Pick und Nembhard war, glaube ich, in der zweiten Runde. Und es ist schon irgendwie interessant, dass Nembhard jetzt in der Hierarchie vor ihm steht und auch schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und da bin ich einfach mal gespannt, weil ein guter Mathurin könnte dem Team natürlich auch helfen. Also gerade so als, selbst wenn es dann nur als Bankscorer ist, aber mit der Pace, die spielen, brauchen sie ja auch eine große Rotation und da könnte er schon eigentlich eine ganz gute Rolle spielen.
Ja, also genau. Also gerade als Bankscorer hatte ich ihn noch so ein bisschen, das war so ein bisschen mein Ding. Wobei er natürlich auch noch ein bisschen vielleicht mehr Physis geben kann als Nembhard. Also er ist ja ein bisschen größer, ein bisschen breiter.
Ich glaube, größer ist er gar nicht, aber kräftiger ist er, oder?
Ich glaube, er ist minimal. Warte mal. Ich hab tatsächlich selber gerade geguckt. Also Mathurin ist bei 1,96.
Ach ja, Nembhard 6,5 und Mathurin 6,6.
Genau. Also ist nicht viel, aber er ist halt so ein bisschen, im Endeffekt, das ist ja, muss ja kein Entweder-Oder sein, aber er kann nochmal eine neue Komponente irgendwie dazugeben. Und was du sagst, ist natürlich interessant. Also ob er es schafft, diese Aggressivität zurückzubekommen, halt nochmal ein bisschen mehr die Zone zu attackieren.
Dann vielleicht werden auch beide von Ben Shepherd und seinem Schnörres in den Schatten gestellt.
Das kann natürlich auch passieren. Das kann natürlich auch schnell passieren. Weil so ein Schnörres, ne, der drängt sich gerne mal vor.
Ja. Mhm. Möglich wäre es.
Ich finde die Pacers
tatsächlich auch nicht schlecht. Also die Pacers haben viele gute, interessante junge Leute, finde ich. Ja. Also auch auf den größeren Positionen. Sie haben ja auch noch Jairus Walker, der letzte Saison noch keine große Rolle gespielt hat, aber der eigentlich da ja auch schon mit in die Verlosung reingehört. Also da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial für deutlich mehr gegeben bei dem Team.
Absolut. Also Isaiah Jackson finde ich auch immer ganz, ganz spannend irgendwie. Weil so ein High-Energy-Guy irgendwie gewesen. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich aus den Pacers machen soll. Also weißt du, so nach diesem Conference-Finals-Run, also wie gut sind sie jetzt? Also wo sortiere ich sie ein? Ich weiß es irgendwie nicht.
Ja, ich meine, dafür ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, kriegen wir jetzt über die Saison den Halliburton der ersten zwei Saisonmonate oder den Halliburton der restlichen Saison? Das ist ja dafür auch irgendwie wichtig,
unwesentlich
zu beurteilen, was für ein Ceiling sie haben. Aber also ich glaube, die sind gut. Ich bin mir sicher, dass die auf jeden Fall irgendwie die Playoff-Teilnahme wieder schaffen. Und also ob sie jetzt dann wieder in die Conference-Finals kommen, weiß ich nicht. Das würde ich Stand jetzt eher nicht tippen. Aber wenn die ihre Offense so weiterspielen können, wie sie es letztes Jahr getan haben, dann ist das halt einfach immer noch ein Team, gegen das niemand gerne spielt, weil das halt einfach super anstrengend ist, dieses Tempo die ganze Zeit mitzugehen. Ja. Damit holst du in der Regular Season auf jeden Fall mal ziemlich viele Siege und Playoffs gucken wir dann. Vielleicht verletzt sich die ganze Conference wie letztes Jahr.
Wollen wir es nicht hoffen?
Nee, ich will es wirklich nicht hoffen. Es war kacke. Außer für die Pacers.
Stimmt. So, und damit gehen wir nach Heat.
Gehen wir nach Heat, ja.
Wen hast du?
Ja, also eigentlich haben wir den Namen vorhin schon gesagt, weil es gibt hier natürlich schon einige Leute, die nicht uninteressant sind, aber eigentlich geht es ja um Jimmy Butler. So, was wir diese Saison jetzt von ihm bekommen, irgendwie nach der Auseinandersetzung mit Riley, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen ist, aber also nachdem Riley
ihn sich
so ein bisschen offiziell setz dich mal hin und sei ruhig, ihm erteilt hat, wie jetzt halt so die Reaktion darauf ausfällt und ob er halt mehr spielt, ob seine Intensität, die wir sonst eher zumindest dauerhaft aus den Playoffs kennen, ob er die halt auf die Regular Season überträgt und dann halt allgemein so, was wird jetzt eigentlich aus den Heat? Das ist ja dann schon relativ wichtig zu sehen, was halt mit Butler passiert, weil der geht jetzt auf die 35 zu. Der hat über die 5 Jahre, die er bisher in Miami war, haben die in den Playoffs krass überperformt, über dem, was zu erwarten gewesen wäre, finde ich jedenfalls. Haben aber keinen Titel geholt. In der Regular Season haben sie bis auf eine Saison, wo sie Platz 1 im Osten waren, eher unterperformt meistens. Aber es war dann ja in der Regel nicht so wichtig, weil sie halt dann diese Playoffs hatten. Aber wenn man jetzt halt so bewerten will, wie sehen so die nächsten 3 Jahre aus oder wie sieht der nächste Schritt der Heat aus, dafür ist halt total wichtig, was jetzt mit Butler passiert, der ja auch im Lauf der Saison oder im Lauf der nächsten Offseason halt eine Vertragsverlängerung unterschreiben könnte oder eben nicht. Das ist jetzt halt schon ein spannendes Thema, weil die waren ja schon einfach einer der großen Faktoren so teammäßig der letzten 5 Jahre. Und gerade wirken sie nach dieser ziemlich suboptimalen letzten Saison, als wären sie da raus. Aber ich weiß nicht, ob sie da raus sind. Und letztendlich entscheidet das halt vor allem Jimmy Butler, ob sie da raus sind oder ob sie da noch drin sind.
Das ist absolut korrekt. Also ja, klar, der beste Spieler tendenziell, wobei man kann natürlich darüber streiten, ob das mittlerweile Adebayo ist, aber ohne Butler ist das Ceiling der Heat deutlich niedriger.
Selbst Riley hat ja gesagt, der liebt ja Adebayo über alles, aber er hat halt gesagt, der Typ, der den größten Unterschied macht, ist halt Jimmy.
Ja.
Das stimmt ja auch.
Ja, und deshalb, auf jeden Fall. Weil er halt schon so der High-Profile-Spieler ist, ich hab unseren alten Freund Jaime Jaques Junior noch in die Verlosung genommen.
Finde ich auch fair. Ich hätte, wenn du jetzt gesagt hättest, Hero oder Jovic, hätte ich es auch fair gefunden.
Ja, waren auch noch Überlegungen, genau. Bei Jaques Junior ist halt so ein bisschen, okay, Man wäre klein, aber gibt's eine Welt, in der er irgendwie auf der 4 ein bisschen bestehen kann, in der seine Intelligenz auf dem Feld irgendwie da gewinnbringend einsetzen kann, die Offense vielleicht so ein bisschen, ja, variabler mitgestalten kann? Ist das irgendwie eine Möglichkeit? Wie genau? Es ist bei jedem Zweitjahresprofi, du hast ja vorhin gesagt, zweite Saison war schlechter als die erste bei Mathurin.
Ja.
Was Mathurin? Genau. Es passiert immer mal wieder so, ne? Also es ist halt, und deshalb bin ich gespannt, wie kommt er jetzt da rein und gibt der Miami halt irgendwie so einen nochmal einen zusätzlichen Look, gerade jetzt auch nachdem sie halt Caleb Martin verloren haben und sowas. Das ist ja, da haben sie ja schon so ein bisschen an Optionen verloren. Und wie groß kann seine Rolle jetzt so im zweiten Jahr sein und wie wichtig kann er werden und wie gut tut er gerade vor allem noch der Offense, weil das ja immer so ein bisschen so ein Thema ist.
Weißt du, was, wo ich gerade auf seine Basketball-Reference-Seite sehe, weißt du, was da sein Spitzname ist?
Oh, den nee.
Ich noch nie gehört,
ich hab gehofft, dass das ist.
Der sensationell ist. Juan Wick.
Nicht schlecht.
Stark. Also nicht ganz so gut wie Jaime Jaquez Junior selbst, aber ja. Juan Wick ist trotzdem auch ziemlich
gut. Juan Wick ist gut, ja. Das ist ziemlich gut. Wenn er genauso gnadenlos zu Werke geht, wird halt vielleicht was, ne?
Ja. Übrigens, es gibt eine Welt, wo er auf Power Forward funktioniert. Das ist die Welt, wo Jimmy Butler Small Forward ist und in Wirklichkeit mehr die Power Forward Rolle übernimmt.
Ja.
Also das haben wir letzte Saison auch schon relativ viel gesehen. Das ist dann halt mit Bam als Center immer noch super klein.
Ziemlich klein, genau. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Aber
ja, aber es ist halt auch so ein bisschen ihr Ding. Außer sie sagen jetzt, sie haben ja Khalil Ware gedraftet. Das ist ja dann nochmal ein richtig großer Spieler. Vielleicht sagen sie auch, sie packen den jetzt drauf und Bam auf die 4. Aber ich gehe davon aus, dass wir weiter sehr viel Small Ball halt sehen werden.
Ja. Allein, weil sonst halt offensiv auch sehr eng wird. Weil jetzt Bam jetzt auch nicht unbedingt das Feld breit macht. Also von daher. Milwaukee.
Kommt Milwaukee etwa direkt nach Heat? Interessant.
Ja, ich habe es ein bisschen durchgewürfelt.
Also ja, da das ist jetzt halt auch ein bisschen lame, immer die großen Namen zu nehmen. Aber eigentlich ist es natürlich Damian Lillard.
Ja, aber dafür ist für mich auch klar irgendwie.
Ja, ich meine, ich habe Gary Trent noch mit aufgeschrieben, weil ich schon glaubte, dass der halt als Minimumspieler eigentlich, also dass das nach wie vor eine ziemliche Frechheit ist, dass sie den zum Minimum bekommen haben und dass der halt einfach einen großen Einfluss auf dieses Team haben könnte. Aber in Wirklichkeit will ich natürlich und wollen wahrscheinlich auch alle anderen ein Bounceback-Year von Damian Lillard sehen. Von daher ist er dann schon, ist er schon die Antwort.
Ja. Ich meine, du hast recht. Also die Frage ist halt, ob Gary den Trend umdrehen kann.
Aha. Ja. Ich beiß kurz in die Tischkante. Und
Ich rede zu lange weiter. Nein, aber ich hab auch Dame, weil es ist ja Bounce Back Year und sowas. Und es war halt am Anfang, ich glaube, in der Wahrnehmung lief es wahrscheinlich schlechter, als am Ende irgendwie der Fall war, gerade zwischen ihm und Giannis. Aber es ist halt trotzdem, ja, also seine Quoten waren deutlich schwächer als vorher, findet er da jetzt irgendwie wieder zurück. Also thematisiert, dass er jetzt diese Offseason auch ausgesetzt hat. Also nicht diese jetzt vor der Saison, sondern die davor, bevor er nach Milwaukee gewechselt ist, weil er sich nicht verletzen wollte vor einem möglichen Trade. So, okay, jetzt komplette Offseason, wie genau sieht das aus? Wie geht er in eine Saison, in der er weiß, er spielt mit Giannis? Wie genau lief das? Was lief gut letztes Jahr? Woran müssen sie arbeiten? Woran muss er arbeiten? Und dann ist halt, und bei Giannis weißt du natürlich, was du in Milwaukee mehr oder weniger bekommst. Und ja, ist halt, und bei Dame ist natürlich auch so die Frage, also Bounceback ja, aber wie hoch kann der Bounce sein im Endeffekt?
Ja, wenn er so gut ist wie vor 2 Jahren, dann wäre er ziemlich hoch.
Genau, eben, genau. Also kommt er da nochmal ran? Oder ist es halt, oder nagt halt dann das Alter, so berühmtes Ding bei kleineren Guards? Ich würde überhaupt kein Urteil fällen, das ist einfach nur halt die spannende Frage. So.
Das, ja. Das kann absolut auch sein, dass die Zeit, dass die, so diese ganz, ganz hohe Zeit vorbei ist, aber vielleicht auch nicht.
Also, vielleicht auch nicht, genau.
Der Wurf ist ja schon etwas, was ganz gut gegens Altern meistens funktioniert.
Ja.
Ist es für dich eine rote Flagge, dass Dame und Giannis in der Offseason zwar teilweise in Kontakt standen, aber sich nicht gesehen haben? Das war ja irgendwie so ein Ding jetzt auch vom Media Day, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich ehrlich gesagt nach der Saison gedacht hätte, nach Olympia treffen diese beiden Halbmilliardäre sich vielleicht irgendwo auf dem Globus mal für eine Woche und schnacken ein bisschen übers Leben und über Basketball. Und dass das nicht passiert ist, findest du das auch ein bisschen komisch?
Es überrascht mich schon. Also ich wäre jetzt auch eher davon ausgegangen, dass gerade so nach so einer Enttäuschung, so wenn man den Ausgang so der Saison anschaut, aber auch nach einer Saison, die jetzt nicht nah oder gefühlt nicht so nah am Optimum war, dass man, wie du sagst, dass man sich halt mal trifft und zusammensitzt. Also wenn er jetzt irgendwie im Optimalfall schiebt man sogar einige Einheiten irgendwie zusammen.
Nimmt noch schnell ein Rap-Album gemeinsam auf.
Ja, genau.
Das heißeste Mixtape von 2024. Ja,
genau. Aber vielleicht ist es auch, manche Leute brauchen es auch nicht, weißt du? Also manche.
Ja, aber die beiden hätten es offensichtlich gebraucht. Ja,
oder halt auch nicht. Also vielleicht wäre, wenn jeder für sie, vielleicht sind sie auch eher Typs, okay, ich ziehe für mich meine Schlüsse sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
Und am Ende sind eh die anderen schuld.
Das sowieso, weil das ist immer so auf der Welt.
Ne, vielleicht ist es, also ich habe da auch selber gar nicht irgendwie eine abschließende Meinung zu oder so. Ich dachte nur, irgendwie hat es mich einfach nur gewundert, deswegen wollte ich nur mal fragen, ob es nur mich gewundert hat oder.
Nee, also aus meiner Perspektive hätte ich auch eher gedacht, es wäre sinnvoll, sich zu treffen. Aber wie gesagt, also es ist halt meine Perspektive, ich weiß nicht genau. Aber ich bin ein bisschen überrascht, bin ich auch, aber wer weiß. Vielleicht haben sie beide, vielleicht läuft das mittlerweile so, sie haben beide die exakt gleichen richtigen Schlüsse gezogen.
Und sicher.
Dann rollt da der Bock. Können Böcke rollen?
Wenn man sie umstoßen kann, dann.
Ja, vielleicht schon.
Entweder sie kommen dann ins Rollen oder sie kommen zum Erliegen. Das ist halt dann die
Frage. Ja, das ist halt die Frage dann.
Genau. Und das ist ja auch die Frage dieser Bucks-Saison, ne? Kommt der Bock zum Erliegen oder?
Oder ins Rollen.
Oder rollt er? Naja, Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen. Bald gibt's Aufklärung.
Die Leute wollen Fakten, Fakten, Fakten.
Ja, so sieht's aus. So, New York Knicks.
Ja.
Für mich gibt's seit Samstag nur einen Spieler.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und zwar Jericho Sims.
Miles McBride.
Ja, wie passt er noch in die Center-Rotation? Nein, also Karl Anthony Towns irgendwie, oder? Ist im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich find's halt gerade immer so spannend, wenn so ein Spieler, bei dem so die negativen Tendenzen relativ häufig im Fokus stehen, so in eine neue Situation kommt. Also ein Sport, bei dem die negativen Tendenzen oft im Fokus stehen, bei dem man aber auch weiß, okay, der bringt viele gute Sachen mit. Wir haben es ja am Samstag, haben wir es ja intensiv besprochen. Aber es ist halt schon so, okay, was bringt jetzt so diese Tatsache, dass er in Minnesota war, er der Top-Pick war, der Franchise-Player, irgendwann kam mal Butler, das hat irgendwie nicht funktioniert, dann kam Edwards, er hat das Team dann irgendwie auch weitergegeben an Edwards, aber er war halt trotzdem immer noch, musste irgendwie noch einer der Top-Dogs sein, jetzt in New York kommt er halt in Jalen Brunsons Team, da ist noch Anunoby, da ist Josh Hart, da ist Mikal Bridges, so er kommt in der Hierarchie rein, er kann und dann bin ich halt eben gespannt, okay, hilft ihm das, haben wir auch am Samstag drüber gesprochen, hilft ihm das, so sich mehr auf seine Stärken zu konzentrieren, seine Rolle wird man ihm zuteilen, so ungefähr, er muss sie natürlich auch selber finden, aber es ist jetzt nicht so, vielleicht liegt ihm ja diese Franchise-Leader-Rolle auch nicht so. Und er muss sie jetzt auch nicht ausfüllen. So, er muss jetzt Basketball spielen und vielleicht, ja, gibt dieses Setup, vielleicht hebt das seine positiven Seiten ein bisschen mehr heraus und hervor.
Ja, das ist also einfach einer der größten personellen Gambles dieser Saison. Und insofern ganz klar, dass er das sein muss. Aber du hast jetzt alles genannt, deswegen werde ich es nicht wiederholen. Ich habe am Samstag eine Folge dazu. Ja, weißt genau. Aber es ist auf jeden Fall Karl-Anthony Towns. Ja,
es ist auf jeden Fall Karl-Anthony Towns. Wer ist
in Orlando? Wäre für mich auch, wenn wir die ganze Conference gesagt hätten, dann wäre er auch die Antwort darauf gewesen. Also wenn es um den Player to Watch des Ostens gegangen des Ostens, wäre.
Auf jeden Fall. So ein Neustart ist immer relativ spannend. Orlando.
Ich habe da Jalen Suggs und die Almans stehen.
Alle Almans?
Ja. Alle drei.
Alle drei.
Aber vor allem zwei. Bei Moritz weiß ich mittlerweile schon einigermaßen, was ich von ihm bekomme, sage ich mal. Bei den anderen beiden ist es noch ein bisschen interessanter, würde ich sagen. Aber Sags sehe ich da schon auch relativ weit oben. Also beziehungsweise der interessiert mich schon auch sehr. Hier übrigens auch Jonathan Isaac hat wiederum gesagt, er hat, glaube ich, irgendwie 15 Pfund oder so zugelegt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er sich nach einer Saisonwoche verletzen wird. Aber er hat auf jeden Fall zugelegt, um mehr auf der 5 spielen zu können.
Aha.
Und Jalen Suggs, der ist ja Jahrgangskollege von Franz Wagner, hat aber noch keine Extension bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor der Saison noch passiert oder ob das dann ein Prove-It-Jahr für ihn wird. Aber ich fand ihn letzte Saison schon übertrieben nice als Spieler. Also so, was er defensiv gemacht hat, sowieso echt einer der impactvollsten Guards so am eigenen Korb. Und er hat sich halt als Shooter so dramatisch verbessert, dass er halt wirklich auch offensiv jetzt echt einen sehr positiven Beitrag geleistet hat. Da möchte ich einfach sehen, bleibt diese Shooting-Entwicklung bestehen? Kann er die vielleicht sogar noch fortsetzen? Um die Defense mache ich mir keine Sorgen, aber ja. So grundsätzlich, was ist so der nächste Entwicklungsschritt für Jalen Suggs? Weil, also ja, für mich war das schon letzte Saison insgesamt einfach einer der Spieler, die sich am meisten und am krassesten verbessert haben und dadurch irgendwie ihre, also auch die Möglichkeiten für ihr Team so drastisch verändert haben. Und da ja, will ich einfach sehen, wie das weitergeht.
Zu Recht, verständlicherweise. Ja, auf jeden Fall. Ich hab tatsächlich nur Franz.
Das ist auch okay.
Einfach, ja, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, so über die Creation-Geschichte der Magic. Ich meine, klar, der Wurf ist irgendwie so okay. Captain Obvious, der, wenn es wieder in die mittleren 30er geht, ist das sehr gut. Und wir hoffen alle, dass es so sein wird. Aber ich bin da gespannt, ob er auch einfach noch ein bisschen so diese Creation-Lücke, die er bei den Magic vorhanden ist. Ich meine, der Wurf hilft natürlich auch, weil wenn du ihn respektieren musst an der Dreierlinie, kannst du weniger absenken. Das heißt, es ist einfacher, Richtung Zone zu kommen für ihn. Aber er kommt ja auch so Richtung Zone. Und einfach, ob er da halt einfach noch mehr diesen Creation-Part für sich und auch für andere übernehmen kann. Und dann halt gerade auch so jetzt mit KCP jetzt an seiner Seite oder auf dem Feld generell, der es ja nochmal breiter machen kann, einfach da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat und das dann irgendwie noch mehr nutzen kann, um die Offense der Magic eher so ein bisschen anzukurbeln, weil so richtig geil ist sie ja nicht gewesen.
Das ist sehr richtig, ja. Richtig geil war es nicht.
Und Banchero ist für mich da so der individuell natürlich scoren kann, aber Franz ist für mich derjenige, der vielleicht, was das Team als Gesamtes angeht, da noch ja noch eine wichtigere Rolle einnehmen kann oder da halt das Team noch ein bisschen mehr pushen kann, wenn man so formulieren kann.
Ja, sehe ich ganz genauso. Der ist, also am Ende ist wahrscheinlich irgendwann Paolo der Beste und Franz der wichtigste Spieler fürs Team.
Irgendwie so,
genau. Weil Franz, glaube ich, am meisten die Fähigkeiten dazu hat, andere mitzunehmen, während Paolo halt einfach sehr gut darin ist, sein Ding zu machen.
Ja.
Auch wenn er auch, also für seine Position sehr guter Passer ist, aber es ist irgendwie ein anderer Prozess als bei Wagner oder bei manchen anderen Leuten, die halt so dieses Connection-Element mit dem Spiel haben. Das hat er halt so nicht in der Form. Kann natürlich sich auch noch ändern. Der ist ja durchaus auch noch recht jung und geht erst in seine dritte Saison.
Ja, definitiv. Es ist halt gefühlt, es ist eher so, ja, keine Ahnung, wenn man so sagen kann, bei Banchero so, hey, boah, ich will sie mir auch nicht unrecht tun, aber so ist es, okay, mal gucken, was scoring-mäßig geht, beziehungsweise wie die Defense auf mich reagiert, wie viel Platz dann entsteht und dann vielleicht den Pass. Aber lieber mal Scoring. Bei Franz ist halt, okay, Defense in Bewegung bringen und dann schauen, ob Scoring oder passen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Gibt das irgendwie Sinn? Halbwegs zumindest.
Ja, absolut.
genau. Gut, jetzt haben wir noch drei Teams, ne?
Das sind zumindest auch, bei mir stehen auch noch drei.
Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen.
Und muss nichts heißen, weil so als designierter NBA-Experte weiß man ja nicht immer, wie viele Teams es wirklich in so einer Conference gibt. Aber ich glaube, wir haben 12 gemacht und dann kommen noch drei.
Ich zähle auch jedes Mal nach. Deswegen jetzt nach Philadelphia zu den Sixers. Und da habe ich Tyrese Maxey, weil, also, klar, Embiid, ne? Slim Joel ist natürlich, vielleicht wieder zum Slim Reaper, der neue Slim Reaper.
Bestimmt.
Ist natürlich spannend, Paul George, wie passt er rein? Ist natürlich auch spannend, aber Maxey ist halt so, okay, der ist jetzt halt noch in seiner Entwicklung irgendwie, da gibt's halt irgendwie noch was. Und er ist halt derjenige, der dieses explosive Element für mich geben kann, der dieses dynamische Element geben kann, der damit halt irgendwie noch eine Dimension halt hinzufügt, die es noch schwerer macht, alles auszurechnen. Und die Frage ist halt für mich, inwieweit kann er halt noch weiter gewissermaßen so noch näher an Embiid ranrücken, was so die Wichtigkeit in der Offense, was auch so sein Abschluss angeht, beziehungsweise was so diese, also kann er noch so ein Alpha B werden, noch mehr. Ich meine, er war ja schon sehr, sehr viel, hat's ja schon sehr, sehr gut gemacht, aber wie viel zweiter Superstar kann er noch werden? Funktioniert das? Und ich meine, Paul George ist da irgendwie halt, wie hilft er? Klar, ich meine, das durch sein Secondary Playmaking, durch seinen Wurf und sowas. Und dann ist halt noch die Defense bei Maxi einfach. Ich meine, wir haben ja auch gehört, er hat ordentlich trainiert im Sommer. Also auch, ne, ist auch ein bisschen breiter geworden. Und ja, ist er, wenn er defensiv noch ein bisschen stärker ist, dann ist die Team-Defense noch ein bisschen besser und so. Und Maxi ist halt für mich der hat noch, also mal abgesehen davon, dass Paul George das Team natürlich grundsätzlich besser macht, einfach dadurch, dass er da ist. Aber Maxi, durch das, was er dem Team geben kann, aufgrund seiner Anlagen, ist er für mich irgendwie so derjenige, der da noch mal groß pendeln kann irgendwie.
Ja, ist auch korrekt. Also ich bin gespannt, wie viel individuelle Upside er eigentlich noch hat, weil halt genau, so die Sprünge über die letzten Jahre schon heftig waren. Und ich meine, letzte Saison hat er dann halt, ist ja auch MIP geworden, aber 26-6 aufgelegt, 37% von draußen. Gut, er kann, glaube ich, noch besser werfen. Ich glaube, er kann sogar auch noch mehr werfen als 8 Dreier pro Spiel. Er ist ja einer der besten Shooter der Liga aus meiner Sicht. Also vielleicht macht es Sinn, da noch mehr zu ihm zu verlagern. Ich frage mich auch, ob irgendwann so der Shift halt noch mehr wird, so wie wir das gegen New York in den Playoffs auch teilweise gesehen haben, dass er halt einfach auch die erste Option in der Crunch-Time dann teilweise wird. Mhm. Das passt dann natürlich nicht zu dem, Joel Embiid hat gegen Serbien gemerkt, dass man auch am Ende von Spielen mitspielen darf. Narrativ, dazu passt das natürlich nicht, aber also in Wirklichkeit so diese Dynamik, die er da hat, kann schon sein, dass er da halt irgendwie ja noch ein bisschen mehr ins Zentrum rückt. Ich glaube halt auch, dass also man bei den anderen Stars, die sind halt schon weiter in ihrer Entwicklung und bei Maxi, der, ich weiß nicht, wie viele so drastische Sprünge es noch geben kann, aber vielleicht ist es auch ein subtiler, kleiner, so in Sachen
ja.
Hier und da wird die Entscheidungsfindung als Passer noch ein bisschen besser. Er ist ja bisher schon eher jemand, der meistens so die sicheren Pässe spielt, jetzt nicht so derjenige, der irgendwie der kreativste ist, was das angeht. Vielleicht geht da noch ein bisschen mehr, jetzt wo er halt dann auch mal also wirklich de facto auch der Point Guard des Teams sein soll. Das war ja bisher in seiner Karriere wirklich nicht immer der Fall, sondern er musste ja auch viel abseits des Balles machen.
Ja.
Jetzt kriegt er halt, oder hat er ja absolut die Verantwortung. Vielleicht gibt's dann da irgendwie noch individuell weitere Schritte, vielleicht auch defensiv. Also absolut, Maxi ist da eigentlich der interessanteste. Natürlich habe ich mir trotzdem Gershon Yabusele aufgeschrieben, weil ich einfach
war ich auch versucht.
Weil ich einfach sehen will, ob er nur für Frankreich der LeBron-Stopper sein kann oder ob er jetzt auch in der NBA funktioniert. Weil ich fand den als Talent schon damals bei den Celtics nicht uninteressant, aber da kam er halt überhaupt nicht zurecht. Also hat es ja auch nie wirklich in die Rotation geschafft. Aber jetzt ist er ein erwachsener Mensch.
Ja.
Ne, ist ja auch also physisch irgendwie eine Ausnahmeerscheinung in der Liga. Ist aber, also obwohl er durchaus recht schwer unterwegs ist, ein guter Athlet irgendwie. Und ja, ich will einfach mal sehen, ob er irgendwas beitragen kann. Natürlich ist er nicht der wichtigste Spieler für die Sixers, aber für mich persönlich, mir liegt es am Herzen, was aus Gershon Yabusele wird.
Ja, und ich meine, es kann ja tatsächlich sein, ne? Also damals bei den Celtics war es einfach zu früh. Und dann ging er zurück nach Europa, hat da viel Erfahrung gesammelt, hat irgendwie sein Spiel, so mehr Bewusstsein für sein Spiel bekommen und seine Stärken. Und jetzt kommt er zurück und dann kann es natürlich schon deutlich besser funktionieren als bei den Celtics. Also finde ich schon auch. Toronto.
Das ist Scottie Barnes. Emmanuel Quickly stehen.
Ah, ich auch. Siehst du? Weil großer Vertrag.
Hab ich vergessen. Nee. Ja. Wurde bezahlt wie ein überdurchschnittlicher Starting Point Guard in der NBA. Und das muss er jetzt noch zeigen, dass er das auch wirklich ist, würde ich sagen.
Gehst du davon aus, dass das ist?
Ich glaube irgendwie schon, aber ich glaube auch, dass er halt ein bisschen eigener Spielertyp bleiben wird. Weil, also er ist echt gut von draußen. Er ist nicht wahnsinnig gut, wenn es dann näher Richtung Korb geht. Ich glaube auch, dass er durch seine Größe da vielleicht einfach ein paar Schwierigkeiten hat. Aber also fände es schon ganz gut, wenn er in der Hinsicht noch ein bisschen zulegen kann. Ich würde es ihm eigentlich auch zutrauen. Also ich meine, er ist jetzt 25 geworden, dessen Entwicklung ist sicherlich noch nicht abgeschlossen und seine Rolle hat sich ja jetzt auch total verändert. Also der kam ja bisher eigentlich fast die ganze Karriere von der Bank und jetzt auf einmal ist er hier in einem Team, was ja auch dann so ein bisschen mit um ihn und Barnes und vielleicht Barrett herum aufgebaut werden soll, ja echt dann in einer sehr anderen Situation als zuvor in New York. Aber ich glaube halt gerade das Shooting und auch die Defense, die er spielen kann, die geben ihm schon mal eigentlich einen guten Startpunkt. Und wenn er jetzt irgendwie noch die nötigen Schritte auch innerhalb der Dreierlinie und noch so ein bisschen als Passer machen kann, wobei er als Passer auch in Toronto dann teilweise schon ganz gut aussah, dann kann aus ihm wirklich, glaube ich, ein guter guter Spieler werden. Ich weiß nicht, ob er jetzt so zwingend so All-Star, All-NBA-Level-Potenzial noch hat. Vielleicht, aber bin ich mir jetzt nicht so sicher, einfach weil die Position natürlich auch super tief ist. Mhm. Aber ja, ich denke schon, dass er auf jeden Fall noch Schritte gehen kann. Ich denke auch, dass er am Ende wahrscheinlich ein MIP-Kandidat sein könnte in der Saison, einfach weil sich seine Spielanteile und seine Rolle verändert im Vergleich zur Vorsaison.
Ja, und er ist halt eben auch nicht ein Klassiker, aber halt nicht im Laufe der Saison, neues Team, neues Umfeld, neuer Coach und so, sondern halt, okay, es geht von, man hat ein gemeinsames Training Camp und sowas. Und ja, nee, ich finde ja auch, also das ist halt so das Ding, ne? Wie gut kann er als Point Guard sein und wie hoch ist da das Ceiling? Und wie du sagst, also er hat halt seine Vorzüge und was kann er noch, das ist jetzt sehr plump, aber was kann er noch ausgleichen von dem, was bis jetzt nicht so gut war? Ich werde langsam ein bisschen müde, merke ich gerade. Deshalb machen wir ganz schnell noch die Wizards und dann sind wir durch. Bei den Wizards habe ich unseren guten alten Freund Jordan Poole.
Was hältst du davon? Und wie fühlt sich das für dich an?
Eigentlich relativ gut. Es kommt ein bisschen, ich habe letztens irgendwie tatsächlich einen Artikel gelesen über Jordan Poole, also war auch so ein bisschen Media Day Ding, aber so, ich meine, Jordan Poole hat schon echt zwei nicht so geile Jahre hinter sich, ne? Das Meisterschaft gewonnen, dann kam Draymond und dann dieses Jahr in Golden State irgendwie so fertig bringen, dann wurde er getradet nach Washington. Das ist jetzt natürlich nicht, dass Jordan Poole an allem unschuldig war und der arme Jordan so, aber ich meine, im Endeffekt, letztes Jahr haben wir auch gesagt, okay, das wirkt teilweise extrem lustlos. Da gab es ja auch diverse Videos, wo es halt dann, also wo er einfach komplett teilnahmslos irgendwie rumsteht, auch im Huddle und sowas, kam dann Ende der Saison von der Bank, hat sich dabei so ein bisschen gefangen teilweise, weil er einfach auch den Ball mehr in der Hand hatte. Und jetzt gab es halt so rund um den Media Day, wirkte er wohl auf Beobachter und auch Karl Kuzma hat es dann auch gesagt, also er wirkt wieder so ein bisschen mehr als sei er bei sich. Er hat es dann selber auch gesagt, so er ist so ein bisschen wieder er. Und wenn dann das jetzt einfach nur so aus dem Blauen käme, könnte man da vielleicht mehr hinterfragen. Ich denke, ich finde es nur halt mit Blick auf diese beiden Jahre, bin ich halt gespannt, ob es tatsächlich so ist. Und dann ist Jordan Poole immer noch ein Spieler, der seine Schwächen hat, der wahrscheinlich auch den einen oder anderen Coach in den Wahnsinn treibt, weil er halt Tendenzen hat, die teilweise schwierig sind. Gleichzeitig hat er halt für Golden State auch viele gute Dinge gemacht. Und ich bin halt gespannt, ob er da jetzt einfach wieder so ein bisschen so mehr in diese Richtung kommt. Ob er vielleicht auch gelernt hat, Dinge abzustellen, die problematisch waren. Also ich glaube, eine gewisse Anarchie braucht er, aber wenn, dass es halt ein bisschen weniger wild ist. Und wie wird es defensiv? Findet er ein bisschen eine Rolle? Die Wizards, klar, wollen jetzt auch nicht ganz groß gewinnen, aber ja, wird er wieder so ein bisschen, kommt er wieder so ein bisschen aus dieser, ja, aus diesem Ding, hey, hier guck mal der Jordan, was er wieder macht, kommt er da so ein bisschen raus und dann wird er wieder ein ernsthafter Spieler, sozusagen.
Ja. Ja, der Schritt zurück in die Seriosität, das wäre ganz cool. Ja. Ich finde es dazu ganz lustig, dass die Wizards mit einem ihrer Draftpicks jemanden gezogen haben, der zumindest dem Vernehmen nach wahrscheinlich so mit Jordan Poole das Spider-Man-Meme nachstellen könnte, weil er irgendwie die gleichen körperlichen Voraussetzungen mitbringt, auch jemand ist, der eigentlich eher ein ineffizienter Gunner ist und so, also mit Bob Carrington, der wohl auch total unterhaltsam sein soll. Also ich bin auf die Kombination gespannt.
Ja.
Und ich hatte mir halt sonst noch Alex Saar halt aufgeschrieben. Ich meine, das ist der Nummer 2-Pick, der ist ja auch irgendwie schon, also ultra lang, krasse physische Erscheinung irgendwie, der wohl, also das, was ich aus der Summer League gesehen habe, war natürlich eine Katastrophe, wo er irgendwie, ich weiß nicht, was jetzt am Ende die Zahlen dann genau waren, aber ich glaube, er hat unter 20% aus dem Feld getroffen, halt ultra viel, auch hirnrissige Dreier genommen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch in Washington relativ viel komische Sachen machen wird. Aber es ist ja in dem Fall auch okay. Und es geht ja irgendwie vor allem darum, was können irgendwie die jungen Spieler, was ist irgendwie der nächste Schritt. Und da, also Koulibaly hat mir letzte Saison schon ganz gut gefallen. Mhm. Jetzt haben sie halt noch Saar, jetzt haben sie Bob Carrington und bin mal gespannt, was daraus wird. Natürlich wird aber der Fokus auf Jordan Poole auch irgendwie wieder da sein. Das ist natürlich, das ist natürlich korrekt.
Und Jonas Valančiūnas hält den Laden zusammen.
Ja, zumindest für ein paar Monate und dann ist er wieder weg.
Ja. Gut, dann haben wir es geschafft. Einmal durch die Conference gehangelt. Noch irgendwelche berühmten letzten Worte?
Ich glaube, die hebe ich mir auf für den Westen.
Das ist sehr gut. Stichwort Westen. Den gibt's am Freitag, richtig?
Ich würde sagen, das haben wir so besprochen.
So haben wir es besprochen. Und aber nicht hier, sondern bei Patreon. Denn auf patreon.com/korbiger Podcast und Korbiger mit.
Oi.
Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch alle, die das tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content. In diesem Fall in Form unserer Players to Watch aus der Western Conference. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Dazu bleibt uns natürlich der ganz große Dank an euch alle fürs Zuhören. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es öfter machen wollt, kein Problem. Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen!
Reingehauen!